Filmfritzen. Jetzt erst recht. Von allen Podcasts über Filme ist das hier einer. Mit dabei sind eure Moderatoren Erik und Felix. In Kooperation mit den Arthouse-Kinos Frankfurt.
Huhu. Herzlich willkommen zu der April-Ausgabe. Oh, ich bin ganz schön laut, ne?
Das passt. Alles gut.
zu der April-Ausgabe von den Filmfritzen. Wir sind wieder zurück. Wir haben dieses Mal wieder nur die 2-Ausgabe ausfallen lassen. Und das gerade bei diesem wunderbaren Thema, also wo wir gut hätten über die Oscars sprechen können. Deswegen
war
gut.
Ich finde es auch nicht schlecht, dass wir es nicht gemacht
haben. Kann man auch mal lassen.
Über Oscars wird schon genug gesprochen. Der Podcast ist ja auch eine Möglichkeit, über Themen zu sprechen, die so ein bisschen, die nicht nur Hollywood-lastig sind.
Ich dachte gerade, du wolltest sagen, der Podcast ist ja auch mal eine Möglichkeit, über Themen nicht zu sprechen. Weil das ist ja auch ein Statement, ne? Genau. Also das wird heute auf jeden Fall nicht getan, nicht über Themen zu sprechen. Wir haben heute mich dabei, ich bin Erik, meinen wunderbaren Co-Moderator Felix. Und wir haben heute natürlich auch wieder einen Gast dabei, das ist die Gabi. Hallo Gabi.
Hallo.
So, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ich glaube, das wird super spannend. Warum das so ist, das sagt uns natürlich der Einspieler, den unsere Redaktion vorbereitet hat.
Nachdem Gabi Babic in Frankfurt am Main und Paris Theater, Film und Medienwissenschaft, Germanistik und Politologie studierte, war sie seit 2008 als freiberufliche Kuratorin und Programmmacherin tätig und hatte so überall die Finger im Spiel, was Rang und Namen hat. Bis Oktober 2017 war sie in 7 Ausgaben Leiterin des Go East Festivals in Wiesbaden, ab 2018 in der Auswahlkommission der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen und seit Januar 2018 Co-Leiterin der Kinothek Asta Nielsen. Mit dieser konzipierte sie die Remake Frankfurter Frauenfilmtage, welche im Dezember 2023 zum 4. Mal stattfanden. Willkommen, Gabi.
Willkommen, Gabi. Es klang also so, als hätte ich gesagt Politologie. Ich habe Politologie gesagt. Also, ich weiß nicht, ist mir gerade aufgefallen. Hat alles gestimmt?
Große Vorschusslorbeeren, dankeschön. Schmeichelhaft.
Ja, was man sich erarbeitet, kann man ja auch nennen. Finde ich. Ja, es ist schon sehr viel. Also vor allem, ich glaube, der Satz, überall die Finger im Spiel, was Rang und Namen hat, ergibt grammatikalisch keinen Sinn. Aber sonst ist es so. Also wir haben zum Beispiel auch schon sehr viel über die Kurzfilmtage in Oberhausen gehört. Das ist wohl so ein großes Ding bei FilmemacherInnen, aber also gerade in der Kurzfilmbranche und ist es eine Kurzfilmbranche?
Ja, wir wissen, was du meinst.
Ich bin nicht bei
aber
mir
es
heute.
Aber es gab ja auch das Oberhausener Manifest. Und deswegen möchtest du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, wie deine Arbeit da aussieht und ob der Spirit von 68 war es dann, oder?
Ja, also ich muss da vorweg schicken, dass ich in Oberhausen 3 Jahre in der Auswahlkommission war für den deutschen Wettbewerb, aber inzwischen nicht mehr dort bin, weil mir das einfach auch ich bin weiterhin in der Auswahlkommission des Go East Film Festivals und mit der Arbeit in der Kinothek war das dann einfach sozusagen zeitmäßig nicht mehr zu schaffen. Aber klar, Oberhausen ist eben eines der allerwichtigsten Kurzfilmfestivals der Welt und einfach eine Empfehlung auch, wer da noch nicht war, mal hinzureisen.
Wie viele Beiträge sieht man da ungefähr?
In Oberhausen.
Erstmal Oberhausen und im Auswahlkomitee. Wie viele Einreichungen bekommt man da?
Ah ja, gut. Ich war, wie gesagt, nur im deutschen Wettbewerb. Da habe ich, glaube ich, sowas, wenn ich das richtig erinnere, zwischen 200 und 300 Filme gesichtet. Aber die Einreichungen gehen in die Tausende. Ui. Da braucht es wirklich ein großes Team eben von Menschen, die sichten. Und dort funktioniert das so, dass jede Kollegin eben so ihr Konvolut an ein paar hundert wegsichtet. Und dann die Shortlist wird dann gemeinsam geschaut, was immer ein ganz schönes Prozedere ist.
Und du hast die deutsche Auswahl gesehen, das dann außerhalb von dem internationalen, ist ein Wettbewerb auch, oder?
Genau. Es gibt den internationalen Wettbewerb in Oberhausen und eben den deutschen. Und ich war im deutschen. Und
wie lange hast du dann Zeit gehabt, die Filme zu schauen?
Also meistens hat in dem Fall Carsten Spicher, Leiter Deutscher Wettbewerb, uns schon way beyond, also Monate vorher eigentlich schon die ersten Links geschickt. Und wer gut strukturiert ist und fleißig, arbeitet das sozusagen sukzessive ab. Aber wie es dann so ist, meistens laufen ja so Deadlines parallel und viele Dinge sind zu tun, sodass sich das meistens bei mir ergeben hat, dass ich eine Woche zu Hause intensiv vorgesichtet habe und dann nochmal fahren wir dann alle immer nach Oberhausen und dort vor Ort dann nochmal an Sichtungsgeräten nochmal tagelang. Aber dann ging das dann so über in diese gemeinsamen Sichtungen. Also ich bin jemand, wie gesagt, ich habe ja einiges an Erfahrung mit Auswahlarbeiten für Festivals. Und ich plane das meistens dann so, dass ich mir wirklich kondensiert dann so Tage vornehme, so eine Woche Marathon sichten und dann, ja, dann schaffe ich Kurzfilme wirklich Dutzende am Tag. Wobei es ist ja so, dass auch vieles wirklich abgebrochen werden muss von Einreichungen, weil, also kommt auch immer drauf an, was für ein Charakter das Einreichprozedere hat und was so reinkommt, aber genau. Das ist vielleicht kein Berufsgeheimnis, dass nicht alles zu Ende geschaut wird, wenn die Qualität einfach oder es sozusagen vom Format gar nicht passt. Okay. Genau. Und dann Langfilme, ja, schaffe ich meistens so vielleicht 6 bis 8 maximal pro Tag.
Mhm. Ist auch viel. Ich meine, da frage ich mich auch, kann man dann jeden Film trotzdem noch so wahrnehmen, wie jetzt würdest du einen Film am Tag schauen oder nimmt das einen schon mit? Und machst du dann direkt danach die Notizen oder machst du dann am Ende, okay, das ist mir hängen geblieben, den Film, den schauen wir nochmal?
Ja, ich mache tatsächlich währenddessen Notizen und sicherlich gibt es auch so einen Faktor, dass natürlich, wenn du viel schaust an einem Tag oder auch sozusagen alle möglichen Faktoren da ja reinspielen, keine Ahnung, wie bin ich drauf, wie gut ist jetzt die Projektion, die ich mir oder der Bildschirm, mit dem ich sichte, lauter so Faktoren, aber andererseits hast du auch echt Seherfahrung, macht auch viel aus. Also so eine gewisse Expertise, Dinge einschätzen zu können, auch wenn sie jetzt gerade nicht optimal, sage ich mal, projiziert sind oder vorgeführt werden. Es gibt aber tatsächlich, das hatte ich vorletztes Jahr, glaube ich, bei den Sichtungen fürs Go East Film Festival, es gibt manchmal Filme ohne, also wir haben ja keine Trigger Warnings, bevor wir anfangen. Und das war ein Film, der kam aus Russland. Da ging es um im Prinzip im weitesten Sinne Gewalt gegen Jugendliche oder Jugendgewalt und auch gegen Kinder. Und ich bin da, das war so ein normaler Sichtungstag für mich und ich wusste, okay, 90-minütiger Dokumentarfilm, bin so in diese Sichtung raus und rein. Und der Film war dermaßen schockierend, weil da drin wirklich eben gefundenes Material aus dem Internet drin war, sehr schockierende Szenen von Gewalt an Schulen durch Lehrkräfte, auch sexuelle Übergriffe, sexualisierte Gewalt. Und danach war ich erstmal wirklich fertig. Okay, ich brauchte so eine richtige Pause. Also auch sowas passiert dir, wenn trotz viel Sichtungserfahrung. Also wenn du so, wenn dich was so kalt erwischt und du hast kein Content Warning. Genau.
Also sagst du, dass sich dann die Einreichung schon, dass sie dann ein bisschen, also wurde der Film dann trotzdem genommen oder heißt es, dass ein Film, der so ein Thema befasst, das dann sowieso gleich rauskommt?
Nee, der Film, den haben wir ziemlich intensiv auch diskutiert und der wurde letzten Endes auch genommen. Blöderweise, jetzt habe ich mich darauf natürlich jetzt nicht vorbereitet, dass ich nochmal den Titel raussuche. Das war auch ein Film, der quasi eigentlich schon in der Opposition, also nicht mit Go East hat die Politik seit der Invasion in die Ukraine 2022 da auch keine Filme mehr zu zeigen, die mit Staatsgeldern finanziert sind. Und das war eben im Prinzip ein oppositioneller Film, wenn wir das mal so formulieren wollen. Und der wurde auch gezeigt, aber auch mit einer Content Note versehen. Genau.
Ist es seitdem aber auch so gang und gäbe, dass bei Einreichungen auch darauf hingewiesen wird, okay, bitte macht davor schon eine Content Warning fürs Sichten?
Nee, also ich kenne das aus Sichtungskonstellationen gar nicht mit Content Warning. Manchmal hast du bei Festivals, die jetzt so elaboriertere Datenbanken schon haben und das Material quasi so vorstrukturiert ist, dass die Menschen, die den Film einreichen, also von Produktionsseite oder Macherinnenseite, sowas schon ausfüllen. Das gibt es manchmal, aber ist es überhaupt nicht die Regel. Also wir sind dann im Prinzip diejenigen, die dann so Programme machen oder Festivalprogramme, diejenigen, die dann auch im Zuge sozusagen der redaktionellen Arbeit, wenn du Texte dann über die Filme schreibst oder über das Slot, was du vielleicht zusammengestellt hast, dass du dann Content Warnings selber formulierst oder genau diese zumindest ankreuzt, wenn das Festival zum Beispiel die Kurzfilmtage in Hamburg haben da ein ziemlich ausdifferenziertes, wie ich finde, System, dass du dann schon so angibst, okay, das und das und das kommt vor an Gewalt beispielsweise oder diskriminierender Sprache.
Ja,
kannst auch mal was sagen.
Das heißt, ja, genau. Der russische Film war quasi der erste Film, der beim Go East ein Content Warning bekommen hat. Oder ist es sonst noch? Ach so, ist dann.
Das kommt schon häufiger vor. Ich wollte euch nur eben ein Beispiel erzählen, dass es dich sozusagen, ja, trotz, weiß nicht, ich habe vielleicht, wenn ich überschlage, viele tausend Filme geschaut beruflich, also seitdem ich das sozusagen hauptberuflich mache, die Arbeit, die ich mache. Und dass es aber trotzdem immer noch sehr, ja, dich so überraschen kann oder du dich nicht auf alles vorbereiten kannst.
Ja. Gerade wenn du sagst, du hast so viele Filme halt schon beruflich geschaut, jetzt mal abseits von den Filmen, die dich so nachhaltig beeinträchtigen, macht es denn Spaß? Also ist es noch, weil man hört so, beruflich hier jeden Tag so viele Filme gucken und sowas, ist es denn noch, also hast du noch die Motivation dazu, denkst du so, geil, jetzt heute 200 Filme gucken?
Also ja und nein, also geil, heute 200 Filme gucken, kann ich nicht so unterschreiben, aber ich denke, ich mache das, was ich mache, schon noch mit einer sehr großen Leidenschaft und es geht ja nicht, also dieses Filme gucken ist ja immer nur so ein ganz kleiner Aspekt davon oder das ist der, der so vordergründig, wenn ich Leuten kurz erzähle, was ich mache, die dann, dann so der Standardsatz ist, oh ja, fürs Filme schauen bezahlt werden, das würde ich auch gerne. Ja. So, ist ja wirklich nur so ein Bruchteil, was mir eigentlich immer noch nach wie vor total viel Spaß macht oder die größte Freude sind eigentlich so diese Recherchekontexte und auf Dinge zu stoßen. Vielleicht auch Filme, die lange, ja, die ich zum Beispiel, die ich vielleicht überhaupt nicht kannte für mich, aber für andere auch eine Wiederentdeckung sind und da drumherum Dinge rauszufinden, ja, Recherchen, sei es jetzt zum Beispiel, ist der Film, in was für ein Format könnte ich den vorführen, wo gibt's Vorführkopien oder Rechte, was kann ich über die Personen, die da involviert waren, noch rausfinden, das sind so, das macht mir noch nach wie vor sehr, sehr viel Spaß, das geht auch so manchmal ein bisschen eher in Richtung Filmwissenschaft, aber da muss ich mich dann auch oder wir uns auch gewissermaßen begrenzen, wenn es jetzt darum geht, bei Remake, die Frankfurter Frauenfilmtage, wenn es ja wirklich darum geht, okay, wir wollen ein Festivalprogramm zusammenstellen und jetzt keine Doktorarbeit über Person XY oder über dieses Werk machen. Das heißt, da so eine Balance zu finden, wie tief gehe ich in Recherchen rein und wann ist auch mal genug und es nimmt die Form eben dieses Programms innerhalb des Festivals an. Aber um euch mal ein ganz anderes Beispiel zu geben, für Remake reisen wir zum Beispiel auch wir, damit meine ich dann auch zum Beispiel Heide Schlüppmann und Carola Gramann, die mit mir das Festival ja auch konzipiert haben. Und Heide war ja auch Professorin hier in Frankfurt am Main in der Filmwissenschaft. Wir reisen regelmäßig zu diesem Archivfilmfestival nach Bologna, Il Cinema Ritrovato, was jeden Sommer stattfindet. Und da gucken wir auch immer sehr viel, auch lassen uns gerne inspirieren oder suchen nach Filmen, die wir gerne auch dann hier in Frankfurter Kontexten oder woanders zeigen wollen. Und letztes Jahr war es so, dass ich da in einer Sektion, die heißt, glaube ich, Cinema Libero, also geht es um das Kino, ja, von im weitesten Sinne auch Befreiungsbewegung des sogenannten globalen Südens, was aber auch, ja, ein problematischer Begriff in sich ist. Anyway, da habe ich einen Film gesehen, Ende der 60er aus den USA. Bushman hieß der, von David Chicala. Der hatte jetzt vor kurzem US-Start. Und der wurde von einem Archiv ausgegraben und restauriert. Und das war ein Film, der mich so begeistert hat. Also ich war so, bin da auch wiederum nur mit so einer Synopsis aus dem Programmheft ins Screening gegangen. Und es war dann die Geschichte eines nigerianischen Studenten, eines schwarzen Studenten, der in den USA quasi der 68er reist und dort in Berührung kommt mit der späten Bürgerrechtsbewegung, der schwarzen Bewegung, mit der Studentenbewegung und seine Erfahrung dort in den USA. Und dieser Charakter, Gabriel, spielt sich selber, also ist so eine Autofiktion. Und ich kann wirklich allen ZuhörerInnen und euch wirklich empfehlen, wenn ihr, ich glaube, der Film ist noch nicht im Stream verfügbar. Mal gucken, wer ihn vielleicht in Frankfurt zeigen wird. Aber das war so ein absoluter Glücksmoment, der, ja, so solche Dinge passieren.
Aber ist es trotzdem ein älterer Film oder ist es ein neuer Film?
Das ist ein Film von 71.
Ah, 71. Mhm.
Die David Chicala hat mit seinem Hauptprotagonisten Paul, ich habe jetzt seinen Nachnamen nicht im Kopf, aber die haben 68 angefangen, diesen Film zu machen. Mhm. Das heißt, der ist semi-dokumentarisch, semi-fiktional. Und 71 wurde er fertiggestellt, erst weil in der Zwischenzeit, also es sollte auch um so Themen wie Repression in den USA und auch die Polizeigewalt und solche Dinge gehen, auch Rassismus. Und dann kam die Realität in die Dreharbeiten rein, weil der Hauptprotagonist wurde dann tatsächlich von der Polizei bei Studentenprotesten geframed. Mhm. Und mit falschen Anschuldigungen verhaftet und dann nach Nigeria, ins Bürgerkriegsland Nigeria damals, Ende der 60er, abgeschoben. Mhm. Und diese Abschiebung, ups, ist auch Teil des Filmes dann geworden.
Okay.
Also von 71 ist der Film und 68 haben die Dreharbeiten begonnen. David Chicola, Bushman.
Also, aber wurde dann am Ende des Films, wenn du das spoilern möchtest, kam er dann wieder zurück oder wurde das dann offen gelassen?
Das oder? Wird offen gelassen, beziehungsweise es gibt dann auch David Chicola erzählt dann auch einen Teil des Endes quasi und sagt quasi, dass die Realität eigentlich die fiktionale Handlung, die sie geschrieben hatten, das Drehbuch überholt hat, weil sie hatten so eine Polizeigewalt-Szene eigentlich auch schon ins Drehbuch geschrieben, aber die Realität war dann tatsächlich noch schneller.
Okay.
Mhm. Genau, und es ist tatsächlich, Fotografien dieser Abschiebung sind auch die letzten Bilder, die wir sehen in diesem Film.
Mhm, okay.
Ja.
Ach, das ist krass. Bekommt und man,
genau, das Pacific Film Archive ist eben das Archiv, was da die Restaurierung gemacht hat.
Genau, das wollte ich fragen, das war dann ein digital restaurierter Film. Also gibt es dann überhaupt noch Filmfestivals, die auch Analogfilme noch zeigen mit einem Analogprojektor?
Ja, also wir.
Ja, in der Pupilla, oder?
Remake in der Pupilla, aber auch an anderen Orten tatsächlich manchmal auch noch Open Air. Mhm. Auch richtig große Open-Air-Leinwände noch mit 35mm-Projektoren, also die Kinothek. Wir arbeiten lange schon mit Fritz Metall zusammen. Das ist ein Kinotechniker hier in der Region, ohne den viele Kolleginnen und Kollegen wirklich ein bisschen doof in die Wäsche schauen würden, weil er nämlich sehr viel Kenntnis eben von Filmvorführtechnologie und alles, was es dazu braucht und eben auch mobile 35mm-Projektoren. Und das ist für unsere Arbeit ganz zentral, dass wir sagen, wir versuchen, Filme in dem Format zu zeigen, für das sie mal gemacht wurden, mhm. um quasi da ja auch sozusagen der Geschichte dieser Filme gerecht zu werden und auch eine bestimmte Vorführästhetik zu gewährleisten. Und für Remake machen wir da auch ziemlich aufwendige Kopienrecherchen. Und es wird aber zunehmend immer schwieriger. Wie ihr selber wisst, werden ja kaum noch analog ausbelichtete Kopien bei Restaurierung auch gezogen. Und das Analogfilmmaterial und Vorführkopien, die es gibt, auch gute Vorführkopien werden, das ist jetzt pauschalisierend formuliert, aber immer ungerner von Archiven auch rausgegeben. Das heißt, da sind da müssen wir uns schon ziemlich drum bemühen inzwischen. Aber ein anderes Beispiel, wo es tatsächlich gerade so ist, dass auch analoge 35-Kopien, Vorführkopien gezogen werden von Restaurierung/Digitalisierung. Das ist der Fall bei der US-amerikanischen Regisseurin Stephanie Rothman. Mhm. Da weiß ich im Moment ziemlich gut Bescheid, weil ich gerade nämlich mit dem Deutschen Filminstitut Filmmuseum, wir arbeiten an einer kompletten Retrospektive zu Stephanie Rothman. Stephanie Rothman ist eine Regisseurin, die im B-Picture-Bereich, ich glaube, 6 Langfilme gemacht hat. Beziehungsweise dann gibt es noch zwei Filme, weiß ich nicht genau, wo sie zumindest dann noch bestehendes Material sozusagen fertig geschnitten hat. Genau, und das MoMA in New York ist gerade dabei, Filme von ihr zu restaurieren, digitalisieren und da auch analoge neue Kopien zu machen. Und hopefully werden wir das im August realisieren können, dieses Jahres. Und Stephanie wird auch hoffentlich anreisen.
Oh, cool.
Also im Moment planen wir den 18. August. Und Stephanie ist eine total interessante Figur. Also wenn wir jetzt auch so über Hollywood und Hürden von Frauen oder Gender Gaps und so weiter sprechen. Ich arbeite da auch ziemlich eng zusammen mit Verena Mund, die auch an der Filmwissenschaft Frankfurt tätig ist, beziehungsweise in einem Kolleg, Konfiguration des Films. Sie hatte Stephanie Rothman schon in den 90ern mal zu Gast bei einem Frauenfilmfestival. Genau, und Stephanie konnte eben nie diesen Sprung machen von B-Picture oder sozusagen ja sehr billig produzierten, also von mit kleinen Budgets und bescheidenen Produktionsmitteln produzierten Spielfilmen dann ins Mainstream-Hollywood zu kommen, weil sie einfach ab einem gewissen Punkt in ihrer Karriere da auch mit fertigen Drehbüchern überhaupt keine Förderung bekommen hat.
Okay.
Anders wie jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt denkt an Francis Ford Coppola oder Jonathan Demme, die ja auch im B-Picture-Bereich angefangen haben und dann diesen Sprung machen konnten, gab es zu Stephanies Zeit, und wir sprechen da von den späten 60ern, frühen 70ern, eigentlich so gut wie keine Frauen, die das geschafft haben.
Okay, aber wie alt ist sie jetzt?
Sie ist jetzt Mitte 80.
Ah, krass. Wir waren jetzt letztens ja auch auf der Berlinale, und das war immer richtig toll, wenn Leute, die an dem Film mitgearbeitet haben, in der Retrospektive, dass sie dann teilweise auch da waren. Mhm. Also die Regisseurin von dem Film Dark Spring war zum Beispiel da. Ich weiß nicht, ob ich den Namen gerade richtig im Kopf habe, aber ich glaube Ingemo Engström.
Ja, stimmt.
Ist richtig.
Ja.
Okay.
und dann gab es auch den Film Shirins Hochzeit, da war die Regisseurin nicht dabei, weil sie mittlerweile leider verstorben ist. Mhm. Aber da war der Kameramann da und Ehemann und die Tochter von ihr, die waren da, und die haben dann auch ein bisschen über den Film gesprochen, dass sie dafür extra einen Bagger organisiert haben, also eine Szene, wie toll die das fanden und so. Ja, das finde ich immer richtig toll, wenn man die Leute auch doch dabei hat, 40 Jahre nach Veröffentlichung teilweise.
Ja, ich finde, das macht es auch nochmal greifbarer, weil sonst hört man dann so, ja, das waren jetzt hier mal Menschen und so, und oder hier, das war damals so und so wichtig, aber dass da halt auch Menschen hinter existiert haben, die eine Geschichte auch mittragen und bis heute noch quasi dahinter stehen und da dafür auch rumreisen und so, das finde ich super spannend. Gerade bei Dark Spring war das super spannend.
Ja, genau.
Weil sie die Person dann eben auch schon 54 Jahre nach der Entstehung des Films dann damit da war, das war schon richtig krass.
Ja, wir hatten sie auch bei Remake zu Gast.
Ah ja, ach so.
Genau, wir haben genau Dark Spring auch gezeigt Dezember, und da war Ingemo auch da mit ihrem Ehemann, der ja auch in dem Film Gerhard Theuring, der ja auch den jüngeren Lover in dem Film spielt, also den blonden jungen Mann. Die waren beide da, und ich finde den Film ganz großartig, muss ich sagen. Ich habe ihn auf der Berlinale nochmal gesehen, weil ich dachte, das mache ich auch immer ganz gerne, wenn ich die Gelegenheit habe, auch so Projektionsqualitäten tatsächlich zu vergleichen und auch so zu gucken, wie wirkt ein Film mit verschiedenen Publikas. Das ist immer ziemlich interessant, und genau, ich fand ihn dort, wir benutzen ja die Pupille hier, die wir dann mit Molton nochmal herrichten und uns da ziemlich viel Mühe geben. Auch nochmal eine extra Leinwand wird aufgebaut für Remake, dass die Projektionsqualitäten besser ist als jetzt bei einem regulären Pupille-Screening. Aber die Tonqualität fand ich jetzt zum Beispiel bei dem Berlinale-Screening bei Dark Spring schon nochmal deutlich besser als die wir hatten. Also genau, wenn ich euch was fragen darf, wie hat euch dieser Film gefallen? Weil es würde mich echt nochmal kurz interessieren.
Ja. Also da muss ich leider zugeben, dass ich wirklich sehr müde war. Und ich bin auch außerdem, das kann ich auch beweisen, weil wir noch einen Vlog hochladen zu Berlinale. Ich bin ab dem zweiten oder dritten Tag extrem krank geworden. Und deswegen habe ich in manchen Filmen dann leider nicht so viel mitbekommen. Und das war leider einer von den Filmen, weil ich auch drei Filme gesehen habe, glaube ich, an dem Tag. Und das war dann so 15 Uhr und ich hatte so mein Mittagstief. Und vielleicht waren wir dann in derselben Vorführung.
Habe ich mich auch gefragt, warst du im Cubics, im Sinister?
Ja, dann waren wir vielleicht. Weil da waren ja auch irgendwie ein paar Leute, die im Publikum auch gerufen haben, als die Regisseurin da ins Mikrofon gesprochen hat und die dann meinte, ja, lauter, mach mal lauter und so. Deswegen, das hat mich da irgendwie sehr abgestreckt.
Ja, und wie fandest du den Film? Das ist immer noch die Frage, die noch nicht beantwortet wird.
Ich fand den Film auf jeden Fall sehr interessant, weil er halt mit so Godard-mäßig natürlich auch erzählt ist. Wie gesagt, ich kann nicht so viel dazu sagen, weil ich dann ab einer gewissen Zeit wirklich nicht mehr gut aufpasse. Ich bin nie komplett eingeschlafen und wie gesagt, es liegt nicht am Film. Ich finde es immer toll, Filme zu sehen, die nicht einer klassischen Erzählweise folgen. Von daher hat er mir auch gefallen.
Ja.
Wie gesagt, ich konnte ihn nicht ganz voll.
Ja, ich finde auch, also der ich fand ihn einfach als Werk insgesamt super spannend, weil, also sich den heute anzugucken, ein Film aus 1974, wo Ideen transportiert werden, die im Jahr 2024 als progressiv bezeichnet werden.
Immer noch, ja, genau.
Ja, ja, genau. Also das fand ich total spannend, was da halt inhaltlich gesagt wurde. Er ist eben unkonventionell und deswegen fühlt er sich halt, wie ich finde, auch sehr lang an, dafür, dass er halt noch relativ kurze 90 Minuten hat, weil man ja eigentlich nur so 3 oder 4 Gespräche hat, die da gezeigt werden. Das sieht man eben nicht so oft. Also es geht sehr, sehr entgegen unserer klassischen Sehgewohnheiten, aber da fand ich, bin sehr froh darüber, ihn gesehen zu haben, sag ich mal so.
Wie fandest du ihn?
Also habe ich ja schon gesagt, genau, ja. Dass ich habe ihn auch ein zweites Mal geschaut und wir haben tatsächlich auch das Gespräch mit Inge Mohr aufgezeichnet. Das hat Katja Widerspahn moderiert. Und das ist auf der Remake-Website auch abzurufen. Da erzählt sie auch genau einfach nochmal was zu den zur Entstehungsgeschichte des Films. Aber mir gefällt genau dieser, dass er absolut eigentlich konträr ist zu heutigen Sehgewohnheiten und so einer Schnelligkeit und vielleicht sowas ist, was wir heute Slow Cinema nennen. Aber ich finde es unglaublich schön, wie sie mit Musik arbeitet und der Soundtrack zu diesen sozusagen offenen Bildern, Landschaften, Stadtlandschaften, aber dann hast du ja auch so periphere Münchner Umgebung, Wiesen und genau, und dann immer diese langen Gespräche, wo ja auch nicht viel geschnitten wird, sondern du ewig Zeit hast,
ja,
zuzuhören oder auch so wegzudriften.
Genau.
Findest du es auch anstrengend, den Film zu schauen, weil er halt so diese intensen Gespräche hat und nicht wenig, sagen wir mal, Schnittbilder hat, wo man einfach mal kurz durchatmen kann?
Ja, also ich finde das ja immer auch gar nicht so schlimm, wenn mich ein Film auch anstrengt in einem gewissen Sinne. Also so, wenn ich wirklich mal vielleicht einen Moment dann so wegfade oder mich frage, ja, warum? Oder hat auch für mich genauso die Berechtigung wie etwas, was so völlig auf Tempo oder Spannung oder ja, visuell akustische Überwältigung setzt.
Ja, du hast es jetzt eben auch nochmal angesprochen, dass Inge Mohr bei Remake auch dabei war. Der Name Remake ist sowieso schon relativ häufig gefallen. Es scheint auch so, als wär's dir ein sehr wichtiges Projekt aktuell. Aber was ist es überhaupt eigentlich? Also wir wissen schon, was es ist, aber so quasi, was ist genau das Ziel, die Motivation hinter den Frauenfilmtagen? Magst du das einmal kurz vorstellen?
Unser Publikum, wir wissen, das Remake kennen wir
natürlich. Ja, genau.
Ja, also Remake wird veranstaltet von der Kinothek Asta-Nielsen, die ich ja leite seit ein paar Jahren. Und die Kinothek hat sich eben zur Aufgabe gesetzt, die Geschlechterverhältnisse im Film und im Kino zu thematisieren und eben die Filmarbeit von Frauen und Queers zu präsentieren. Und zwar sowohl aus der Filmgeschichte bis in die Gegenwart und diese manchmal auch kurz zu schließen, also historische Werke mit ganz aktuellen. Und eigentlich die ganze Arbeit der Kinothek wollten wir auch nochmal in einem Format bündeln. Also wir haben vorher Einzelveranstaltungen, Retrospektiven, auch Publikationen zu diesen Themenfeldern realisiert. Und dann war die Idee, lasst uns ein Festival konzipieren, wo wir all dieses, was wir machen, auch mal so bündeln und in so einer repräsentativen Festivalform in Frankfurt Biennal zeigen. Und Remake gibt sich immer einen Themenfokus, aber auch widmet bei jeder Ausgabe einer Person, also sei es jetzt Regisseurin, Kritikerin, Schauspielerin, eine sogenannte Personale. Und zu dem Themenfokus, also wir hatten letztes Jahr im Dezember den Themenfokus gemeinsam, das war mit Ausrufezeichen geschrieben, das war eine Referenz auch auf die Frauenbewegung, also zu diesem Zitat, gemeinsam sind wir stark. Da ging es um Solidaritäten und Verantwortung und auch Näheverhältnisse im Film im weitesten Sinne. Und dann gehen wir so vor, dass wir gucken in der Frauenfilmgeschichte, was uns dazu eigentlich einfällt und was wir finden zu diesem Themenkomplex und genauso bei aktuellen Arbeiten oder auf Festivals, auf die wir reisen in der Vorbereitungszeit. Wir recherchieren in der Literatur, wir recherchieren im Netz, wir fragen Freundinnen, Kolleginnen und bauen eben dann ein Programm. Und was wir auch machen in der Vergangenheit, uns begegnet immer wieder, dass auch Filme nicht mehr vorführbar sind oder Kopien nicht mehr vorhanden oder wenn, dann in sehr schlechter Qualität. Wir haben uns auch engagiert oder waren beteiligt auch an Restaurierung, Digitalisierung, dann in Kooperation eben mit Partnerinstitutionen, die da andere mehr Expertise haben als wir und dass wir das dann in Zusammenarbeit realisieren. Das machen wir auch regelmäßig. Und dann ist die Idee halt, zu den Programmen jeweils auch Einführungen, Gespräche zu machen, manchmal auch Kurzvorträge. Und wie gesagt, sehr wichtig ist uns, diese Analogfilm auch zur Aufführung wiederzubringen. Aber auch Filmgeschichte bedeutet immer auch, ganz am Anfang des Films war ja der Stummfilm. Und Stummfilmaufführungen dann begleiten zu lassen von Musik. Also auch da ist so sozusagen so ein, was sehr speziell für Remake, dass wir regelmäßig auch Musiken schreiben lassen oder in Auftrag geben, Kompositionen zu, bisher waren es immer Langspielfilme der 10er oder 20er Jahre. Und genau diese Neukompositionen haben dann auch ihre Premiere im Rahmen des Festivals.
Also wenn der Originalton nicht mehr zu hören ist oder wie? Oder
wie bei Stummfilmen, also ja. Bei Filmen, die auch stumm.
Ach so, komplett ohne, weil es gibt ja auch Stummfilme mit musikalischen Untermalung.
Ach so, die haben du gar meintest keine. Mit, genau, wenn die eine eigene Komposition haben, genau. Das waren in dem Fall Filme, die entweder noch gar keine hatten oder wo wir einfach einen neuen Score haben in Auftrag gegeben. Und da arbeiten wir eben seit vielen Jahren mit einer niederländischen Komponistin, Pianistin zusammen, das ist Maud Nellissen. Die hat jetzt schon den dritten langen Stummfilm für uns vertont, wollte ich sagen, ist falsch, sondern eine Musik dafür geschrieben.
Und wann entscheidet man sich dafür, einen Originalscore nicht mehr zu benutzen und den neu komponieren zu lassen?
Ja, in einem Fall war es so, dass uns einfach der Originalscore tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, nicht so gefallen hat und wir der Meinung waren, dass es schön wäre, da eine neue Musik für zu haben. Genau, vielleicht noch ein Aspekt, was auch eben Teil, jetzt nochmal zur Frage, was Remake eigentlich ist oder macht und Remake auch zu dem Begriff, wir spielen natürlich mit diesem filmischen Begriff, das Remake, aber meinen damit kein klassisches Remake, sondern wollen damit eigentlich anzeigen, dass es darum geht, für uns aus der Filmgeschichte was wieder herzustellen oder wieder zu zeigen oder wieder zu kontextualisieren. Und auch die Idee dahinter, dass eigentlich jede Aufführung eines Films, ich habe vorhin ja von verschiedenen Publikas gesprochen, dass jedes Publikum oder jede Person im Kino ja sozusagen auch den Film für sich macht oder wieder neu macht auch. Darauf spielen wir mit Remake an und dass wir auch denken, naja, im Prinzip müsste ja auch in so einem feministischen Sinne vielleicht, nicht vielleicht, aber vieles eigentlich auch sozusagen vom Tisch gekehrt werden oder nochmal neu begonnen werden oder nochmal wirklich neu bedacht werden.
Was mich da jetzt interessiert, gerade wenn du von den verschiedenen Publika-Erfahrungen sprichst, als Leiterin hast du ja vielleicht ein Auge drauf. Was ist denn dann so das Publikum? Also gibt es viele junge Leute? Sind vor allem Frauen im Publikum? Oder sind auch einige Männer dabei? Das finde ich irgendwie spannend jetzt.
Die Demografie.
Genau, ja.
Ja,
wie sich das so verteilt.
Nicht nur einige, also so, es ist ein sehr gemischtes Publikum. Und tatsächlich von der Altersstruktur sehr gemischt auch. Es reisen zu Remake eigentlich regelmäßig auch Seminare an, so aus dem bundesdeutschen Gebiet so. Uni Hildesheim regelmäßig, aus Braunschweig, aus Berlin haben wir Gruppen, HFG Offenbach, also ein junges studentisches Publikum, junges queer-feministisches Publikum, aber dann auch Publikum zum Beispiel von Frauen, die auch in der zweiten Frauenbewegung selber aktiv waren und die noch miterlebt haben oder als Aktivistin, als Feministin dort aktiv waren. Ja, also es ist wirklich ein sehr gemischtes Publikum.
Sehr spannend.
Ich habe noch mal eine Frage, vielleicht eine abschließende Frage zu dem Thema Filmfestivals, kuratieren bzw. auch sichten, weil ich frage mich, wir haben ja auch schon bei so Jugendfilmfestivals teilgenommen und wir fragen uns immer, wie werden die dann geschaut? Also ist es dann an einem PC, ist es dann mit Kopfhörern, ist es am Fernseher, Beamer? Weil der Ton ist ja auch immer komplett anders, also das ist halt sehr ausschlaggebend. Wie wird da geschaut? Also meintest du, Sichtungsapparate gibt es oder?
Jetzt bei Festivals überhaupt?
Generell,
oh, ja. Das generell, das, da gibt es gar nicht eine Antwort für, weil das meiste Sichten findet ja ganz vereinzelt eben von diesen einzelnen Menschen, die vorsichten, statt. Und ich versuche möglichst viel dann mit einem Beamer zu schauen, ein bisschen größer projiziert und mit Kopfhörern. Aber das haut auch nicht immer hin. Manchmal sichte ich tatsächlich auch vom Laptop mit Kopfhörer. Mhm. Und dann gibt es aber auch so Kommissionen oder Jurys, was sehr häufig dann ist, dass die engere Auswahl, also so eine sogenannte geshortlistete Liste, ein bisschen redundant, genau, eine Shortlist wird geguckt in einem kleinen Kinoraum. Also wirklich dann schon eine ziemlich gute Projektionsqualität.
Okay.
Also so kann ich zum Beispiel, so wird das gemacht auch, da wird alles so geguckt, tatsächlich alles an Einreichung beim Deutschen Kurzfilmpreis, der vom BKM, vom Ministerium ausgeschrieben wird. Das kann ich sagen, weil ich da in der Spielfilmjury sitze und da haben wir so einen kleinen Kinoraum und es wird alles projiziert und alle gucken alles gemeinsam. Ja.
Okay.
Was mich besonders noch interessiert, weil du jetzt auch hier noch in der Jury saßt und da in der Auswahlkommission etc. Im Internet steht, du hast TFM studiert, so wie wir auch TFM studieren, und jetzt bist du, dann warst du als freie Kuratorin tätig sozusagen. Jetzt, wo du quasi auch einen Namen sozusagen hast in diesem Gebiet, ist es wahrscheinlich einfacher, da irgendwie reinzukommen und sich, also da quasi ja, da quasi tätig zu sein, bitte?
Eine Stelle zu übernehmen.
Genau, eine Stelle zu übernehmen, etc. Aber wie kommt man da eigentlich rein? Also was ist passiert am Anfang nach dem Studium?
Oder während des Studiums schon.
Ja, oder während des Studiums. Was hast du gemacht? Also es ist ja, glaube ich, sowieso häufig so, dass man immer auf vielen verschiedenen Hochzeiten tanzen muss, sozusagen, um dann.
Ja, also ich bin nicht in mein Studium gegangen mit irgendeinem, ich muss es gestehen, mit keinem Plan tatsächlich.
Ja, 90%
aller Typen.
Ja, ich glaube so in den Humanities oder Geisteswissenschaften ist das, glaube ich, eine ziemlich, oder war es zu meiner Zeit, und ihr müsst wissen, das war ab Mitte der 90er bis in die Nullerjahre, eine sehr verbreitete Einstellung. Ich habe einfach das gemacht, was mich stark einfach interessiert hat und begeistert hat, und bin eigentlich bei dieser Herangehensweise geblieben. Ich habe während meines Studiums, als ich in Paris war zum Beispiel, hat mir die Uni, also die Art der Lehre überhaupt nicht gefallen. Das war so Frontalunterricht und dann fand ich die Stadt viel spannender. Und dann habe ich auch mit Unterstützung von der Praktikumsvermittlung TFM dann bei Lightcone, das ist ein Experimentalfilmverleih, einfach spontan angefangen, Praktikum zu machen. Und habe dort einfach mitbekommen, genau wie im Prinzip Experimentalfilmverleih, was ja total, gar nichts mit Mainstream und ziemlich speziell und so erstmal ist. Aber trotzdem habe ich gesehen, habe ich erlebt, dass es da einfach so eine Community gibt, die sehr lebendig ist und diese ganzen Prozesse kennengelernt und auch Menschen, mit denen ich einfach gern zusammengearbeitet habe. Und in der Zeit hatte ich mich ziemlich viel auch für Experimentalfilm interessiert und bin nach dem Studium aber dann aus verschiedensten Gründen, aber naja, ich bin für eine Weile ins Ausland gegangen und habe dort fürs Goethe-Institut gearbeitet in Sarajevo in Bosnien-Herzegowina und da in der Kulturabteilung erstmal Kulturarbeit so, wie soll ich sagen, gelernt, ein bisschen so von Zero alles Mögliche zu organisieren, also sei es Lesungen, sei es Theaterveranstaltungen, auch Filmveranstaltungen. Und da habe ich mir so ein bisschen dieses Organisatorische oder was heute Projekt- und Veranstaltungsmanagement, Kulturmanagement genannt wird, lauter dieser Begriffe, die da sich vielleicht das umschreiben würden. Genau, und bin dann eigentlich in der Folge immer so vom einen ins andere, hat sich ergeben tatsächlich immer so über ja, was ich vorher gemacht habe, was für Leute ich kennengelernt habe, was die wiederum, an was die gerade gearbeitet hatten. Und dann wurde ich auch so, ja, gefragt, ob ich diesen Job nicht machen will oder das. Und dann hat das so aufeinander aufgebaut. Mhm. Ja.
Ja. Also quasi der Klassiker so über Networking sozusagen und Kontakte und
einfach Chancen, die sich genau präsentiert haben.
Ja, ich würde am ehesten sagen, einfach übers Arbeiten und Machen und über die einzelnen, ja, Projekte.
Gab es dann auch einen Moment, wo du dir gedacht hast, okay, ich habe jetzt so viele tolle Filme gesehen, oder davor, vor dem Studium vielleicht, wo du dir gedacht hast, okay, ich möchte jetzt selber was machen. Oder hast du davor auch schon selber Filme gemacht oder Kurzfilme oder irgendwas in der Richtung, also was Praktisches?
In Paris war ich in einem Seminar von einem Experimentalfilmemacher, Professor Dominique Villoubi hieß der. Da haben wir an Experimentalfilmen gearbeitet. Da war ich eine Zeit lang ein bisschen begeistert von der Idee, aber eigentlich noch mehr interessiert. Also ich finde immer so, das Machen wird so überbetont oder so. Ja, das steht immer so im Fokus, so dieses MacherInnentum oder Filme zu produzieren. Aber ich finde so, ja, es gibt halt einfach diesen Reichtum und dieses viele andere nebenbei und auch in der Filmgeschichte da auch Sachen wieder auszugraben und zu zeigen und auch so die Arbeit eben, wie gesagt, mit Publikum oder auch über Filme schreiben. Das sind auch alles so Aspekte, die ich einfach, ja, für mich immer große Freude mir auch gemacht haben.
Ich wollte das auch nicht irgendwie so darstellen, als wäre das irgendwie das eine mehr wert als das andere, im Gegenteil. Ich wollte das nur als Überleitung benutzen für eine Frage, die werde ich fast jedem Gast von uns stellen, nämlich ich werde es jetzt ein bisschen anders formulieren. Ich werde es nämlich zweiteilig formulieren. Einmal, die Frage ist normalerweise nämlich, wenn du alle Mittel der Welt hättest, könntest jede Person casten, könntest so viel Geld ausgeben, wie du möchtest, könntest Leute wieder zum Leben erwecken, die schon tot sind. Welchen Film würdest du machen mit allen Mitteln, die du hast? Aber wenn du sagst, ich möchte es deswegen jetzt auch ein bisschen umformulieren. Du kannst die Frage auch so beantworten, als hätte ich sie gestellt, als wäre sie, welchen Film würdest du gerne sehen? Wie sollte der gemacht sein? Sagen wir mal, ein Film, den du dir gerne anschauen würdest. Oder den du gerne machen möchtest, wie du möchtest.
Oh, ich glaube, bei diesen Art Fragen stehe ich immer so auf der langen Leitung, oder wie heißt das?
Auf dem Schlauch. Das ist auch nicht, ich wollte dich nicht unter Druck setzen, auf den heißen Stuhl setzen, sagt man doch auch, oder?
Ja.
Ich dachte.
Aber vielleicht, um sozusagen so ein bisschen anzuleiten, gerade wenn man so viele Filme guckt, gibt's denn eine Art Film oder ein Genre, was du am liebsten guckst?
Ja, ich glaube, es sind tatsächlich so hybride Formate, so wo ich manchmal auch nicht sicher bin ich jetzt in einem dokumentarischen Setting, kann ich dem vertrauen, wobei auch ein dokumentarisches Setting ja immer auch schon eine Fiktion enthält oder Regieentscheidung oder Kamera, wie auch immer, viele Entscheidungen, aber wo ich dann nicht weiß, beginnt da jetzt eine Fiktion und wo ich mich erstmal so auch lange orientieren muss oder womöglich desorientiert bin. Solche Filme gucke ich eigentlich sehr gerne.
Ja, finde ich auch sehr spannend. Hast du zufällig auch Die Deutschen und ihre Männer gesehen? Bericht aus Bonn?
Leider nein.
Nee, den habe ich auch auf Berlinale gesehen.
Den Film, muss man nochmal sagen.
Ja, genau, hast du Die Deutschen und ihre Männer. Nee, weil den habe ich auch auf Berlinale gesehen. Das ist auch so eine hybride Form. Also eigentlich so das, was heute so abgekürzt wird als Borat-Format, eine effektive Person, eine fiktive Person in ein echtes Setting schmeißen.
Eigentlich hatten wir das bei Ingemos Film ja auch.
Ja, genau.
Da ist es genau auch das, dass sie interviewt ja ihre Freundin oder Person, mit denen sie damals sehr eng war oder teilweise auch vielleicht zusammengelebt hatte in Kommunen. Und dann hat sie aber auch so diese fiktionale Handlung. Das beginnt ja damit, dass sie eine Ärztin ist und sich scheiden lässt. Und dann am Ende, das wäre jetzt wieder ein Spoiler, aber es gibt ja so eine Referenz zu diesem Scum-Manifesto von der Solanas, wo es ja eigentlich auch darum geht, dass anyway, genau
ja.
das.
Ja, Finde ich auch schon sehr spannend, ja.
Ich muss bei hybriden Erzählstrategien immer an ein Seminar denken, was ich mal hatte, wo wir dann halt aber uns vor allem auch darauf spezialisiert haben, wie man das visuell anders erzählen kann. Wie zum Beispiel haben wir ganz viele Filme von dem Filmmacher Riti Pan geschaut, der halt mit Puppen das erzählt. Deswegen, da ist sofort dran gedacht. Aber erzählstrategisch gibt es natürlich auch die dokumentarischen Formate, die ja immer mehr beliebter werden. Also wo es immer mehr verschiedene Variationen gibt, im Mainstream sogar. Das finde ich auch mal ziemlich krass.
Ich denke, ich musste gerade auch direkt einfach an einen Film denken, über den ich gerade eine Hausarbeit schreibe. Das ist deswegen. Dick Johnson is Dead, und das ist so ein Dokumentarfilm, der auf Netflix lief vor ein paar Jahren. Sagt das was zufällig?
Nein, leider auch nicht.
Es ist also auch von, das ist auch nicht so, also ist auch nicht schlimm. Aber also das ist von Kirsten Johnson, ist eine recht gute Dokumentarfilmemacherin, die auch Camera Person gemacht hat. Ist auch ein recht beliebter Film in der Hinsicht. Und ja. sie sagt, Dick Johnson is Dead. Sie dokumentiert quasi den Tod ihres Vaters. Er lebt noch, aber sie filmen dann verschiedene Szenarien, wie er gewaltsam ums Leben kommen könnte. Ah, okay. Und dabei dokumentiert sie dann quasi die Entstehung von diesen Sachen, und während der Filmarbeiten wird er dann auch dement und so. Und das ist halt super spannend, weil er dann halt auch Teil der Filmproduktion wird und den hinter den Kulissen. Das kann ich nur empfehlen. Das ist auf Netflix, ne? Auch nicht nur dir, sondern auch allen. Ne? Gerade weil man da dann auch nicht weiß, okay, was ist denn, also es ist schon sehr überfiktional sozusagen, die Stellen, wo man weiß, dass es fiktional ist. Aber es bricht dann teilweise so mittendrin ab in der fiktionalen Szene, wo er dann halt auf diesen Filmprozess reagiert und so. Das ist ein super spannender Film. Glaube ich, einer meiner Lieblingsdokus.
Ja, muss ich mir anschauen, weil ich Camera Person von ihr gesehen hatte.
Ja.
Der ist ja vor so 6 Jahren oder wann, vielleicht noch älter.
Ja, super. Ich finde sie auch super. Also sie hat auch viele Interviews gegeben und so, wo sie super sympathisch ist, wie ich finde.
Ja, also wenn du möchtest, kannst du nochmal die Frage beantworten. Wenn du nicht willst, ist vollkommen fein.
Nee, eine Varianz wäre vielleicht, dass ich mir manchmal wünsche, einen Film nochmal zum ersten Mal sehen zu können. Und das passiert mir öfter mal, dass ich mich frage, wie würde ich jetzt einen Film schauen in dem Alter, in dem ich jetzt bin, den ich mag. Also zum Beispiel bin ich ein Fan von Pierpaolo Pasolini. Und bei ihm, bei einigen seiner Filme, denke ich mir manchmal, die haben mich mit, wie alt war ich da? Oh, ich muss kurz rechnen. Ja, so in meinen 20ern. Und das war für mich eine absolute Entdeckung, Pasolini. Also die Art, wie er arbeitet mit Laiendarstellern viel und genauso neorealistisch anmutende Filme, dann aber auch Interviewfilme, dann so ganz opulente, mythologisch-historische Stoffe. Das hat mich sehr beeindruckt. Also ja, sowas würde ich vielleicht gern noch mal zum ersten Mal sehen können. Oder aber auch aus dem Mainstream, keine Ahnung. Ich weiß, dass ich Alien, den ersten Teil, das war wirklich ziemlich prägend so für mich. Und dann frage ich mich, also wenn ich ihn heute gucke, okay, ich habe ihn jetzt vielleicht schon, keine Ahnung, 10, 15 Mal gesehen, aber genau solche Erstsichtungen noch mal, das fände ich interessant.
Also weil,
ja, ist ja eine gute Antwort.
Ja, absolut. Also ja. Alien haben wir beide auch mal geschaut, als wir, glaube ich, 15 sind. Ja. Das ist
den ersten.
Ja, genau. Also wir haben, glaube ich, ersten beiden geschaut. Ich habe den zweiten auch davor schon mal gesehen.
Ich habe den zweiten noch nie gesehen, da haben wir den nicht geschaut.
Doch, wir haben den da geschaut.
Wie, du hast
Aliens
den
ist das, oder?
Alien ja, nicht noch schon mal komplett durchgeschaut.
Ja, weiß nicht.
Oder? Ich glaube schon. Ich glaube, den haben wir da auch geguckt.
Ja?
Ich habe den davor auf jeden Fall mal angefangen, weil ich halt einen Onkel habe, der immer auf zweite Teile steht. Und deswegen hat er mir so gesagt, ja, Felix, weißt du was? Zum Beispiel Monkey Island, das Spiel, hat er gesagt, du musst Monkey Island 2 spielen. Ich so, okay, ich habe den ersten Teil nicht gespielt und ich habe auch nicht verstanden, was für Charaktere es waren, aber es war ein geiles Spiel. Und bei Alien war es dann auch genauso, du musst Aliens schauen. Ich so, ich hätte so gerne andersrum geschaut, weil der Effekt ja viel krasser ist, wenn du Angst vor dem ersten Alien hast und dann den zweiten schaust. Ja, nur das Problem ist halt, durch andere Sichterfahrungen hast du da, also hatte ich das Gefühl, dass ich einen Film anschaue, der halt damals alt galt. Mhm. So, und deswegen halt manche Effekte nicht so gut gealtert sind und sowas. Mhm. Und wir waren in einer Gruppe, wo wir dann sowieso den Film nicht so ernst genommen haben, von daher nicht. Aber was ich dazu noch ganz kurz sagen wollte, weil ich da momentan sehr viel Content zuschaue, ist, das hat ja HR Giga gemacht, diese ganzen Konzepte dafür, also das Kostüm und das Alien selbst und so weiter. Und der hat das ja, das ist ja alles ursprünglich gemacht worden für den erste Verfilmung oder versucht eine Verfilmung von Dune. Kennst du dich da gut aus? Zu Khodorkovskys Dune?
Nee, ich habe, es gab tatsächlich mal eine Giga-Ausstellung am Filmmuseum, aber es ist auch schon ewig her. Die hatte ich damals gesehen. Und aber das mit Dune, nee, das war mir gar nicht so präsent. Ich habe Dune, zweiter Teil, neulich geschaut und muss sagen, oh, das war für mich voll der Fail.
Okay, dann müssen
aber wir darüber könnten wir uns echt unterhalten, weil ich saß wirklich so, ich habe mich so durchgequält.
Oh nein.
Und habe mich aber auch tatsächlich gefragt, woran liegt das eigentlich? Für mich vor allem zerfällt der Film so in, ja, ich bin gar nicht so in diesen Film so reingekommen, dass ich ihn als eine, dass er in irgendeinem Flow für mich war oder dass mich daran was groß interessiert hätte. Womöglich am ehesten der Soundtrack und die Musik und die Arbeit am Sound. Aber was ich, also wenn ich ihn jetzt so politisch lese oder mir sozusagen diese ganze, das ganze Setting anschaue und dann frage, was will uns dieser Film eigentlich sagen, beziehungsweise Villeneuve, da bin ich auch eher fast schon schockiert, weil ich denke, ja schon, weil sozusagen diese Heldengeschichte und ich auch die, dem Hauptdarsteller, der, dem Darsteller und diese Figur auch überhaupt zu keinem Moment abnehme. Aber gut, ich glaube, da würden wir uns jetzt in
Nee, ganz kurz, ich möchte nicht falsch verstanden werden, als ich gesagt habe, von wegen, ach nee, weil ist ganz interessant, weil Dune, der erste Band von Frank Herbert, das hat Frank Herbert auch gesagt, als der so rausgekommen ist und alle Jugendlichen den gefeiert haben, vor allem junge Männer, die gesagt haben, oh ja, das, ich will sein wie Paul Atreides, also der Hauptcharakter. Und da war er schockiert, weil er wollte das nämlich schreiben als eine gegen einen Messias.
Ja, genau.
Und so habe ich auch die Neuverfilmung verstanden.
Hast du auch das Ende und dieses, also ich nicht. Und aber ich muss sagen, ich bin bei Villeneuve, habe ich seit Blade Runner, seit seiner Blade Runner Sequel oder wie nennt man das? Ist das der?
Legacy Sequel.
Ja, genau.
Ich habe ihn eh so ein bisschen auf dem Kieker, weil ich fand den Blade Runner zum Beispiel seine Frauenfiguren ultra problematisch, ist to say the least. Also ich fand es richtig, richtig schlimm. Genau, deswegen war ich vielleicht auch voreingenommen.
Okay.
Und ja. Ja.
Also es gibt Interviews, da sagte Neil ganz offen, dass er das auf jeden Fall mit Dune versucht hat, diese Vision von Frank Herbert so umzusetzen, dass sie auch verstanden wird. Also im Sinne von, er möchte deutlich machen, dass Paul Atreides kein Held ist. Das hat er in Interviews auf jeden Fall gesagt. Ich muss ihn nicht verteidigen, er hat Geld und so. Aber deswegen hat er auch Sachen aus dem Buch umgeändert. Also ich will jetzt nicht spoilern, aber zum Beispiel was die Figur Chani angeht, die wurde komplett umgeschrieben. Also nicht komplett, aber halt viele Aspekte umgeschrieben, dass sie halt nicht alles, was Paul macht, gut findet zum Beispiel. Also das war im Buch anders. Und deswegen möchte er den dritten Teil jetzt auch noch machen, der auf das zweite Buch dann basiert. Und das zweite Buch, ich habe ja die Bücher nicht gelesen, aber da soll das auch mal doch deutlicher werden, weil Frank Herbert das zweite Buch auch so geschrieben hat, um deutlich zu machen, dass er auch nicht advocated für jemanden wie Paul Atreides. Weil das folgt ja dazu, also das führt ja dazu, dass ganz viele Menschen das Leid entsteht. Ich möchte das nicht spoilern. Also deswegen habe ich das so verstanden als klare Antithese zu Star Wars zum Beispiel. Dass man dieser Geschichte nicht glauben soll, diese Prophezeiung eines Erlösers, einer Führerfigur. Aber
ist okay.
Ja,
ich finde es aber super spannend, weil wir hatten die letzte Folge, die wir mit dem Gast aufgenommen haben, haben wir mit dem Dozenten und Filmwissenschaftler Daniel Fairfax noch mit aufgenommen gehabt. Und da hatten wir auch kurz, ich glaube, weil da dann der zweite gestartet ist, der zweite Dune, ne? Da hatten wir kurz mit ihm auch über den ersten gesprochen und dann meinte er so, den fand ich scheiße. Also richtig, und gerade, also wir waren gemeinsam in Dune 2. Hast du den ersten auch gesehen?
Nee.
Ach so, okay, spannend.
Hast du nur den zweiten gesehen?
Ja, ich habe nur den zweiten geguckt, weil
Ich fand den ersten super trocken und langweilig. So, das war nicht meins, aber ich habe gesehen, warum viele den gefeiert haben und oder ja, eher wenig. Also er hat mich sehr gelangweilt und da habe ich eher weniger. Also ich habe gesehen, was beeindruckend an dem Film ist, auf eine Art und Weise. Und jetzt waren wir beide im zweiten und ich dachte mir so, ja, der zweite war schon besser als der erste, aber ich habe die ganze Zeit nach Leuten gesucht, die den nicht gut finden. Weil ich mir dachte, das, was du gerade gesagt hast, mit er hat so diesen Flow nicht getroffen oder so. Oder dass man, also das hat für mich gerade den Nagel auf den Kopf getroffen, dass ich halt nicht so richtig drin war und er mich nicht mitgenommen hat auf so eine Reise, wie Filme das bei mir normalerweise machen. Aber ich dachte mir dann, ja, okay, ich glaube, ich finde das einfach okay, wenn andere Leute den toll finden. Aber ich glaube, mit der Message von dem Film habe ich mich auch noch nicht so weitestgehend auseinandergesetzt, dass ich da viel drüber nachgedacht habe.
Also ich habe
du fandest ihn ja sehr gut, ne?
Ja,
also, nur um dich mal auszukrollen hier.
Ich möchte nicht falsch verstanden. Deswegen, weil ich fand es halt toll, dass der Film das halt anders macht als zum Beispiel die David Lynch-Verfilmung, die ich auch nicht gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe auch nur, also was ich davon gesehen habe, dachte ich mir, okay, ich will das auch nicht sehen. Außer eine Szene, die fand ich interessant. Aber die anderen Filme waren halt meistens, oder die anderen Konzepte, waren halt eine Heldengeschichte. Und das ist es Dune nicht. Mhm. Und deswegen fand ich das toll, dass Denis Villeneuve das halt so teilweise sehr, also da sagt das die eine Figur ja ganz eindeutig, was sie davon hält. Und ich mag das aber, dass der Film das halt nicht, dass die Figuren das nicht alles für den Film selbst sagen, sondern dass der Film es selber auch ausdrückt. Und ich habe das halt so gelesen, dass der Film ganz klar diese Entwicklung zeigt. Und vor allem mit dem ersten Dune, wo man halt Paul noch zu einem gewissen Grad verstehen kann, kommt dann halt im zweiten diese Wandlung, dass er zu einem Monster wird, in meinen Augen. Mhm. Also es ist wirklich, dem man gar nichts mehr abgewinnen kann an positiven Eigenschaften, weil er sich halt so krass wandelt durch diesen einen Prozess, den er durchlebt. Und das war bei dem Chodorowskis Dune, das ist ein Rattenschwanz, das ist ein extrem langes Projekt, was nie verfilmt wurde, aber dadurch, weil die so viel daran gearbeitet haben, so viele Konzepte erarbeitet haben und so viel gemalt haben, haben die das alles in ganz viele andere Werke gesteckt, unter anderem halt auch Alien und diese Zeichnungen, die sieht man, dass das von H.L. Giger ist, dass der da sehr viel Arbeit reingesteckt hat. Deswegen habe ich das erwähnt. Und da der Film sollte auch eine krasse Glorifizierung von Paul Atreides sein. Mhm. Und deswegen war ich sehr erleichtert, dass Villeneuve das halt in den Interviews gesagt hat. Und ich fand, ich habe es aus dem Film so gelesen, dass es halt auch eine Antithese ist an Star Wars zum Beispiel. Mhm. Ja. Okay. Aber wir müssen das nicht vertiefen. Ich wollte es nur kurz einfach klarstellen.
Ich meine einfach, dass ich es sehr spannend finde, weil ich so auf Letterboxd zum Beispiel oder so oder im Internet sehr wenig Menschen sehe, die den Film nicht gut fanden. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die auch sagen, ach, ich hab dem nicht so viel abgewinnen können. So. Gerade auch letztes Mal mit Danny.
Ja. Wollen wir dann einfach rübergehen zu den Film-News?
Ich glaube, ja. Ich glaube, jetzt ist die Zeit. Oder möchtest du noch, ist dir noch eingefallen? Vor 20 Minuten hatten wir über...
Das ist noch wichtig, dass ich das erwähne.
Nee, jetzt.
Okay, dann gucken wir mal, was die Filmnews für uns zu sagen haben.
Filmnews. Wann geht die berühmte Highschool-Porno-Serie weiter? Die Verantwortlichen hinter der A24-Hitserie Euphoria haben nun bekannt gegeben, dass die lang ersehnte dritte Staffel noch etwas länger auf sich warten lässt als vorher geplant. Der Start wurde nun offiziell auf unbestimmte Zeit verschoben. Momentan werde noch an den Drehbüchern geschrieben und die Produktion sei noch nicht generell gänzlich eingestellt. In der Zwischenzeit wurde den unter Vertrag stehenden Megastars wie Sydney Sweeney, Zendaya oder Jacob Elordi wohl erlaubt, andere Projekte zu verfolgen, solange der Drehplan für die kommende Staffel noch nicht feststeht. Die ersten beiden Staffeln von Euphoria befinden sich auf dem Streaming-Portal von HBO und dementsprechend hierzulande auf Wow. Wo ein Wöller, da war ein Weg. Am 25. März verkündete der Anwalt der Familie rund um Fritz Wepper den Tod des deutschen Schauspielers. Wepper wirkte in zahlreichen Filmen und Fernsehserien mit, wie unter anderem Derrick oder Um Himmels Willen. In ersterer Serie spielte er die Rolle des Harry Klein an der Seite von Horst Tappert. Die Serie hat mittlerweile Kultstatus und wurde auch über die deutschen Grenzen hinweg berühmt. Neben seiner Karriere vor der Kamera übernahm er zudem mehrere Synchronrollen und stand auch in seiner Jugend bereits auf der Bühne des Münchner Staatstheaters. Fritz Wepper wurde 82 Jahre alt. Der nächste Kult wird zum Film. Nach dem massiven Erfolg von Greta Gerwigs Barbie versucht sich Hauptdarstellerin und Produzentin Margot Robbie scheinbar nun an der Verfilmung eines weiteren großen Franchises. Die Rede ist vom Spiel Sims. Mit mittlerweile 4 Ablegern und zahlreichen DLCs gehört das Simulationsgame zu einem der meistverkauftesten Videospiele der Welt. Laut dem Hollywood Reporter soll Robbie allerdings nicht vor der Kamera zu sehen sein, sondern als Produzentin mitwirken. Die Regie übernimmt nach aktuellem Stand die Regisseurin Kate Herron, die für die erste Staffel der Marvel-Serie Loki verantwortlich war.
Ja. Gabi, du sagst, wenn du jetzt einen harten Arbeitstag hinter dir hast, du hast den ganzen Tag irgendwie Filme geguckt oder dich mit Filmen auseinandergesetzt, über Filme geschrieben etc., kommst nach Hause, setzt dich auf die Couch, guckst dir Serien an.
Nein.
Gar nicht.
Nicht überraschend.
Okay. Nee, gar nicht. Also, weil ich gucke auch in der Zeit immer weniger Serien, seit ich immer mehr Filme gucke und so. Also hast du Euphoria wahrscheinlich auch nicht gesehen.
Leider nein.
Nee,
oder aber, vielleicht nicht leider, weil ich weiß ja nicht.
Ich habe es auch nicht gesehen.
Ich habe es auch nicht. Vor allem nach Felix' wunderbarer Beschreibung als Highschool-Porno-Serie.
Mir ist kein Titel eingefallen. Ich möchte mal so Titel machen für diese einzelnen Sequenzen. Ja. Und dann dachte ich mir, ja.
Ich habe anfangs viel Gutes über die Serie gehört und jetzt mittlerweile höre ich eigentlich fast nur Schlechtes über die Serie, gerade halt, weil wegen diesem sexuellen Aspekt und das alles sehr realitätsfern ist und so. Aber ich finde es auch krass, dass überhaupt noch über eine dritte Staffel nachgedacht wird, wenn man sieht, wo die drei Hauptdarstellenden heute stehen. Also es muss extrem teuer sein, einfach die nochmal zurückzuholen dafür. Ja, aber ja, ich glaube, ich werde es mir auch nicht mehr anschauen.
Ich habe halt nicht so viele interessante News sonst gefunden, deswegen habe ich halt die drei jetzt erstmal ausgewählt.
Alles gut, Felix. Du bist in einem Safe Space. Du musst dich nicht verteidigen.
Ja, aber genau. Ich habe nur, also Sam Levinson hat ja gemacht die Serie, oder? Und der hat ja auch The Idol gemacht und das stand auch krass in der Kritik. Aufgrund
mit der The Weeknd, ne?
Genau, ja. Also das habe ich jetzt auch gestern von einem Kumpel gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass scheinbar davor eine andere Regisseurin dran gearbeitet hat, die dann gefeuert wurde von The Weeknd, damit Sam Levinson das machen kann, weil der für Euphoria bekannt war.
Ach so.
Und ja, dass die Idol halt da, ne, dass er das ja irgendwie das Showbusiness so kritisieren möchte dafür, für die Sexualisierung von Stars, aber das selber dann auch macht. Und bei Euphoria, ja, ist es halt quasi ähnlich, dass man halt einfach diese Sexualisierung benutzt, ja, um eine Geschichte zu erzählen, aber gleichzeitig halt da reinfällt in das Schema. Ja, und deswegen weiß ich gar nicht, also das sind halt manchmal auch solche News, die jetzt nur gesagt werden, damit das irgendwas dazu noch gesagt wird, weil die dritte Staffel angekündigt wurde. Es würde mich nicht wundern, wenn die das irgendwann in einem halben Jahr sagen, dass das nicht kommt.
Ja. Ja, ja.
Oder, okay. Ja, also wenn müssen wir auch nicht über
Euphoria reden. Nee, alles gut. Willst du noch Nachworte zu Fritz Wepper sagen?
Ich wollte fragen, ob Gabi, hast du viele Fritz Wepper-Filme oder so gesehen?
Nee, ich bin tatsächlich, was deutsche Fernsehgeschichte anbelangt, von manchen Dingen, bei manchen Dingen nicht so bewandert. Ich habe zum Beispiel auch ewig überhaupt keine Tatorte gesehen. Mhm. Wirklich total spät in meinem Leben mal angefangen, ab und zu Tatort zu gucken. Erstaunlich, aber das liegt vielleicht auch so dran, dass ich ein bisschen anders sozialisiert bin vielleicht als so deutsches Mittelschichtskind, weiß ich nicht. Also ich habe einfach, ich komme aus einem proletarischen Haushalt und habe meine Eltern eine Migrationsgeschichte und bestimmte Sachen sind so vielleicht auch deswegen an mir vorbeigegangen oder ja, also bin ich tatsächlich, habe ich keine Ahnung von.
Ja, ich habe es nur reingetan, weil ich das jetzt gesehen habe und wir hatten bei uns mit meiner Mutter und meinen Schwestern halt manchmal diese Serie geschaut, um Himmels Willen, weil die halt dienstags läuft und man halt dann länger wach bleiben durfte. Das sind halt so Wohlfühlserien meistens, die einfach nichts erzählen und am Ende gibt es immer eine schöne, wird man umarmt und dann ist die Serie, ist der Abend vorbei und dann denkt man sich, ach, war nett. Und mehr ist es auch nicht, also bei Um Himmels Willen. Und obwohl sie teilweise halt auch wirklich schön das nutzen, weil es halt eine Serie ist, die nie abgesetzt wird. Also jetzt wahrscheinlich vielleicht doch, vielleicht ist sie auch schon abgesetzt, aber da hat ja über 1000 Folgen und sowas. Und deswegen finde ich es ganz gut, wenn manchmal halt zum Beispiel Transsexualität thematisiert wird. Und das haben die ja zum Beispiel auch auf einer sehr respektvollen Art und Weise teilweise gemacht. Deswegen, ich dachte, das ist eine News wert, weil wir sonst halt oftmals sehr Hollywood-lastig sind.
Ja.
Und Fritz Wepper hat sehr viele Sachen gespielt. Ja. Dann kannst du ja vielleicht was über Sims sagen.
Auch nicht. Nee, ich bin überhaupt, also wenn, dann bin ich eher jemand, der so eher so Digitalität und digitale Kultur versucht, sich kritisch anzuschauen, okay, so, und deswegen auch Kino macht oder Filmprogrammarbeit. Genau, also ich habe da
ja.
Genau.
Das ist halt momentan natürlich auch so ein bisschen so ein Meme, dass der Trend immer weiter vorangeht, dass halt Spiele oder halt Spielfiguren zu einem Franchise werden außerhalb von ihrem Medium und dann in den Film gehen, wegen des Erfolgs von Barbie, und da hoffen ja alle, dass es dann in die Hose geht.
Und letztlich geht es halt darum, dass halt so Kapitalinteressen, also das ausprobiert wird, was halt noch Umsatz generiert oder was noch sozusagen kommodifiziert werden kann, um Umsätze zu machen. Und das, also auch beim Stream, ich finde es wichtig, sich von der Warte anzuschauen, dass es ja für aus kommerziellen Interesse von Konzernen echt besser ist, Publika zu fragmentieren und zu sagen, jeder Einzelne zahlt jetzt dafür, dass die Person jetzt ohne Ende das und das und das streamt, und diese Gebühren und dieses Datensammeln ist ungleich profitabler im Vergleich also zu einem kollektiven Filme schauen an einem Ort. Also ich finde das immer so ein ziemlich medienanalytisch gesehen da schon so einen krassen Zugriff des Kapitals auf unser aller Leben. Obwohl ich auch manchmal Serien gucke oder streame oder aber ich versuche was anderes hochzuhalten.
Ja, das ist vollkommen fein. Also ich mag das, wenn Filme das acknowledgen selber und dann halt selbstreflektiert darüber erzählen. Zum Beispiel, ich erwarte natürlich nicht von einem Lego-Film, dass der mich jetzt so umhaut, dass ich sage, boah, das habe ich ja noch nie irgendwo gesehen. Aber da finde ich halt sehr charmant, wenn der sagt, wenn der einfach, dann es gibt ja diese eine Szene, wo dann auch so eine Lego-Figur einfach so reingehalten wird, wie als würdest du gerade mit der Figur selbst spielen. So wird die in den Filmen dann so gezeigt, weil die Figur gestorben ist, deswegen mussten sie die irgendwie anders zeigen. Da denke ich mir ja, das ist ein Augenzwinkern, was ich dann auch voll okay finde. Also was du in anderen Filmen eben nicht machen kannst. Und da gibt es aber auch solche Ableger wie den Playmobil-Film, den habe ich nicht gesehen, aber der soll auch komplett baden gegangen sein. Und das hat wieder so, das ist dann wieder nur Kommerz. Ich habe den zweiten Lego-Film auch nicht gesehen, aber natürlich sind dahinter halt große, sind natürlich, denkt sich der Lego-Konzern nicht, das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, denkt sich der Lego-Konzern nicht, oh, wie schön, lass uns mal unser Spielzeug verfilmen aufgrund der Verfilmung, sondern wegen Kommerz, natürlich. Bei Mattel würde ich das jetzt auch nicht anders sehen. Hast du da vollkommen recht. Aber ich freue mich dann immer drauf, okay, gibt es dahinter Leute, die das acknowledgen und sagen, okay, wir spielen einfach mit diesem Format, das, was du mit anderen Filmen eben nicht machen kannst. Visuell oder was auch immer.
Ja, sicherlich, in den einzelnen Gewerken allein schon, also keine Ahnung, dann das Department of Animation und irgendeine Person, also da gibt es ja, natürlich sind da Menschen, die irgendwie kreativ oder fantasiebegabt da auch noch Sachen machen und da was platzieren, aber so im großen Ganzen, ja.
Ja, absolut.
Ich bin auch, ich habe auch gerade irgendwie ein Déjà-vu, weil wir in der letzten Folge auch über irgendwie sowas Ähnliches gesprochen hatten, wo es auch teilweise um Barbie ging auf jeden Fall, weil Barbie ja gerade sowieso in aller Munde liegt, aber halt dass das so ein Trend ist, ne, dass Marken und Spielzeug und so jetzt verfilmt wird, und es ist ein bisschen so wie als wir angefangen haben mit dem Podcast und in jeder Folge über Superheldenfilme gesprochen haben. Andauernd ging es nur um Superhelden und ich jetzt gerade mit der News, mit den Sims, ich gucke dem mit so einem Augenrollen entgegen, weil ich mir denke, ich finde es voll cool, Videospiele zu verfilmen. Also es gibt richtig viele Videospiele, die sich gut dafür eignen, aber ich höre immer nur von News von Videospielen, die sich nicht dafür eignen, einen Film daraus zu machen. Wie bei Tetris. Es wird gesagt, es kommt ein Tetris-Film, dann war es aber ein Tetris-Biopic, was auch verzerrt war, weil es ja gar nicht um den Erfinder von Tetris ging, sondern um den, der die Idee geklaut hat. Aber naja, das war dann auch noch so eine Sache. Und Sims, also keine Ahnung. Oder jetzt, ach, was weiß ich.
Ah, findest du wieder spannend?
Pac-Man gibt's noch nicht, ne?
Also, komm, es gibt Pixels,
den Film. Pixels, ja gut. Nee, aber Pixels ist kein Pac-Man-Film. Also nicht wirklich. Da kommt Pac-Man halt so als so ein Name-Drop vor oder so. Okay. Eigentlich hätte man aufhören können, Videospielverfilmung zu machen, nachdem es Ralf Reichs gab. Dann war fertig. Das ist ja der ultimative Videospielfilm. Aber sonst ist, ach.
Ich finde es aber interessant, was machst du dann aus so einem Spiel wie Sims? War eigentlich, also wenn die das halt gut machen, wenn es einfach nur eine Geschichte ist, wie die du in Sims spielen würdest, dann ist natürlich langweilig. Aber wenn du mit dem Format spielst, wie gesagt, habe ich schon gesagt.
Es wäre mega lustig, wenn es einfach so ein Familiendrama wäre, so wie Marriage Story oder so, aber dann lässt jemand aus Versehen das Baby im Ofen oder so, was halt irgendwas richtig Absurdes.
Also vielleicht ganz kurz noch eine Frage zu Barbie. Würdest du sagen, Barbie ist ein Film, den man in 20 Jahren auf dem Remake zeigen könnte?
Oh, spannend. Shame. Ich muss jetzt gestehen, dass ich Barbie geschwänzt habe.
Das oh, krass.
Wir schämen nicht, Erik, nimm das zurück.
Nee, aber ja, natürlich nicht. Nee, ist auch in Ordnung.
Ich habe, ich konnte die Kraft nicht aufbringen.
Aber würdest du sagen,
will ich aber schon die ganze Zeit mal nachholen, aber.
Allein vom Standing her, meine ich so. Also, der hat ja, ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ist das nicht der erfolgreichste Film des Jahres gewesen? Ja. Also hätte der eine Berechtigung, auf dem Remake zu laufen, oder ist es zu...
Dazu müsste ich ihn erstmal sehen, ja.
Okay.
Ich finde aber, dass der erfolgreichste Film des Jahres ist, eigentlich schon ein Argument, ihn nicht zu gucken.
Deswegen war ich halt, weil es...
Ja. Hast du eine Meinung zu Greta Gerwig als Regisseur? Hast du ihre anderen Filme gesehen?
Ich muss mal überlegen, was war ihre vorherige...
Lady Bird und Little Women.
Gesehen. Genau, Lady Bird fand ich ganz charmant und ich habe mich gut unterhalten gefühlt. So. Okay. Daran erinnere ich mich. Little Women, weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich den gesehen habe.
Mit Saoirse Ronan auch wieder und Emma Watson. Meryl Streep hat mitgespielt, genau.
Ja, also ja, Emma Watson dazu, genau. Ich habe Poor Things geschaut. Das war in den letzten Monaten war überhaupt, also Dune, also was ich jetzt Aktuelles geschaut habe, war Dune, der zweite Teil und Poor Things und Napoleon tatsächlich.
Okay.
Und es war, ich muss sagen, alles nicht so, also hat mich alles nicht so überzeugt. Okay. Und vielleicht mit dem schalsten Nachgeschmack bin ich aus Poor Things rausgegangen. Mhm. Weil ich, ich glaube, darüber müsste man aber wahrscheinlich auch eine ganze Sendung quatschen, über diesen Film.
Ja, vermutlich, ja.
So.
Gibt auch, glaube ich, ganz viele Video-Essays dazu. Also, ja. Da müssten Erik und ich dazu, haben wir auf jeden Fall, glaube ich, nicht noch was gemacht.
Ja, aber ich will es trotzdem so nicht abwürgen jetzt. Ne? Also ich finde es besonders spannend, weil wir tatsächlich auch in der letzten Folge kurz über Poor Things gesprochen hatten und wir alle drei gesagt haben, der war gut. Und da gab es auch, ich habe dann aber auch gesagt, es gibt viele, gerade weibliche Stimmen, auch in unserem Bekanntenkreis, die den eben nicht gut fanden und dass sie Probleme damit hatten. Und ich würde dich eigentlich gerne jetzt darum bitten, das kurz zusammenzufassen, was dazu geführt hat zu diesem schalen Beigeschmack. Aber es ist so, also ja, wie du schon sagst, es ist schon ein großes Fass, aber ich will es nicht abwürgen, deswegen.
Ja. Also ganz kurz gefasst, ich glaube, dass Lanthimos echt so hijackt, so ein paar Motive, die er quasi als feministische oder empowernde Motive oder Erzählstränge oder Figurenelemente ausgibt, aber letztlich sehr problematische Dinge da drin auch verhandelt werden. Also vielleicht das Problematischste für mich ist so diese Idee, dass ein mehr oder weniger wahnsinniger, aber dann doch sehr sympathische Vaterfigur, gespielt von Defoe, halt wirklich ein Babyhirn verpflanzt in den Körper einer erwachsenen Frau, wo dann ihr Selbstfindungsprozess größtenteils ja über Findung ihrer Sexualität läuft, aber die ganze Zeit mitschwingt, dass das ja eigentlich ein Kind ist oder ein Kleinkind. Also so dieses Kurzschließen von einer sehr offensiven Sexualität, die empowernd und ermächtigend sein soll, gleichzeitig aber da Pädophilie auch mitverhandelt wird. Das finde ich schon so ultra verstörend, to say the least.
Ja.
Ja, aber ich fand auch andere Dinge daran problematisch. Also auch zum Beispiel die Zeichnung der schwarzen Figuren fand ich problematisch. Aber darüber müssten wir länger sprechen.
Okay, aber auf jeden Fall danke für die Einschätzung. Genau. Das war jetzt, fand ich jetzt nochmal wichtig hervorzuholen. Vielleicht gibt es ja im nächsten Monat noch Filme, die dich vielleicht ansprechen.
Ja, oder wenn ihr über aktuelles US-amerikanisches Kino, ich finde, Kelly Reichardt ist also nicht nur für mich, aber wir sind auch so bei Remake große Fans von Kelly Reichardt.
Ja.
Das ist eine Regisseurin, die auch ganz aktuellen Film hat. Eliza Hittman, das sind so Namen, die mir einfallen, mit deren Filmen kann ich sehr viel anfangen, aber und dann genau, ich gucke halt einfach sehr viel mehr Europäisches oder eben von anderen Kontinenten Kino und dann ist das nordamerikanische, US-amerikanische echt auch nur so ein Bruchteil.
Ja, ich finde das auch immer wichtig hervorzuheben, dass das amerikanische Kino nicht das einzige ist, was existiert.
Ja.
Deswegen
bin ich auch kein großer Fan von Oscars, wenn sie sagen, bester Film, und sind das halt fast nur amerikanische Produktionen, die nominiert sind.
Ja.
Und wohl Amerika, ich glaube, Hollywood ist der viertgrößte Filmmarkt nur. Also nur, ja, trotzdem. Also, ja.
Ja, es ist halt immer, es ist halt leider auch relativ überrepräsentiert bei uns in der Sendung teilweise.
Ja.
Genau. Ach, Kelly Reichardt hat First Cow gemacht, genau. Und vor 2 Jahren Showing Up kam da raus.
Genau, Showing Up haben wir auch bei Remake gezeigt im Dezember. Der hatte keinen richtigen Kinostart leider in Deutschland, wurde aber vereinzelt gezeigt. Und wir hatten tatsächlich die Deutschlandpremiere.
Ah ja, also, stark.
Genau. Und
ich wusste nur, dass der Name was sagt, deswegen habe ich gerade noch mal kurz nachgeschaut. Okay.
Dann wollen wir, wenn wir dazu nichts mehr zu sagen haben, wollen wir dann rübergehen zu den Film-Neustarts.
Ja, zu den großen Teils Amerikaner, genau. Ja, genau. Nee, aber wir hören mal rein, mal gucken, was wir da noch so rausholen können.
Die Filmstarts im April. Civil War. Nach einer langen tiefen Spaltung in einer fiktiven Version der Vereinigten Staaten von Amerika ist Bürgerkrieg ausgebrochen. Es lässt sich nur von Begriffen wie Demokratie oder Verfassung träumen, in einem Land, in dem alles in Trümmern liegt und der amtierende Präsident in Washington D.C. seine dritte Amtszeit antritt. Aktuell führt er als Befehlshaber der US-Streitkräfte Krieg gegen Texas und Kalifornien, die zum Unabhängigkeitstag immer näher an Washington herantreten, und in den Krisenherden berichten einige JournalistInnen weiterhin tapfer im Namen der Wahrheit. Civil War von Alex Garland mit Kirsten Dunst, Nick Offerman und Wagner Moura ab dem 18. April im Kino. Back to Black. Die junge Amy Winehouse wächst in einer liebevollen, aber dysfunktionalen jüdischen Familie im Londoner Viertel Southgate auf. Während sie als 18-Jährige zwischen den Wohnungen ihrer kranken Mutter und ihrem taxifahrenden Vater pendelt, ist ihre stärkste Bezugsperson ihre Großmutter, die sie sowohl in ihrem Stil als auch in ihrer Musik inspiriert. Nachdem Winehouse bei einem Auftritt in einer lokalen Kneipe von ihrem Manager entdeckt wird, schnellt ihre Karriere durch die Decke und sie verliert sich in den Drogen. Back to Black von Sam Taylor Johnson mit Marisa Abella, Jack O'Connell und Eddie Marsden ab dem 11. April im Kino. Io Capitano. In diesem Oscar-nominierten Drama geht es um Seydou und Musa, welche von Ruhm und Geld als Musiker träumen. Sie beschließen, in Europa nach diesem Traum zu suchen und ihre Heimat, den Senegal, mit Italien als Ziel zu verlassen. Wir begleiten die beiden Freunde bei einer lebensgefährlichen langen Reise durch die trockenen Wüsten Afrikas, einem libyschen Gefangenenlager und schließlich dem Mittelmeer. Io Capitano von Matteo Garrone mit Seydou Sarr, Mustafa Fall und Isaka Sawadogo ab dem 4. April im Kino. Weitere Kinostarts im April sind Immaculate, Andrea lässt sich scheiden, Monkey Man, Godzilla X Kong The New Empire, Sieger sein, Challengers und The Fall Guy.
Vielen Dank für diesen Einspieler.
Ja, bitteschön, das hat mich doch gefreut. Ja, da, weil wir gerade eben über Oscars gesprochen hatten, das ist ja auch mal wieder... ist mal ein Nicht-Hollywood-Film gewesen, den ich da mal erwähnt habe. Ich meinte, wir hatten vorhin noch drüber gesprochen, dass der ein bisschen untergegangen ist im Vergleich zu den anderen International Features, die nominiert waren. Vor allem Zone of Interest, der eben den Preis gewonnen hat, aber besonders hierzulande das Lehrerzimmer, wo viele auch von gehört haben. Und Wim Wenders Perfect Days und der letzte, den ich jetzt eben gerade noch nachgucken wollte und vergessen habe. Aber ja, aber ich wollte auch noch ganz wichtig betonen, wir diese Neustarts machen wir immer als so ein Service-Ding für unsere HörerInnen. Und auch als Service-Nachricht kann man natürlich einmal mitgeben, dass nächsten Monat im April vom 16. bis 21. April das Lichter Filmfest in Frankfurt stattfindet und im perfekten Übergang vom 24. bis 30. April das Go East Festival in Wiesbaden stattfindet. Das Go East Festival, ne, ein Filmfestival mit Fokus auf osteuropäisches Kino.
Genau.
Genau, wo du eben auch dieses Jahr wieder in der Auswahlkommission saßt.
Genau, da bin ich seit einigen Jahren. Ich hatte das Festival ja einige Jahre lang auch geleitet und bin dann gerne auch geblieben in der Kommission, weil ich einfach so eine Kontinuität des Sichtens an aktuellem eben mittel- und osteuropäischen Kino dann so eine Kontinuität da hatte. Und das ist schon interessant, wenn du dann von FilmemacherInnen dann schon über viele, fast schon Jahrzehnte verfolgst, was die halt ebenso machen oder auch Produktionskontexte, Länder. Ja.
Gerade bei Festivals finde ich, da hatten wir vorhin auch kurz drüber gesprochen, finde ich super spannend, einfach in Filme reinzugehen, ohne gehört zu haben, dass die irgendwie gut sein sollen oder so, sondern einfach vom Inhalt her. Darfst du eigentlich jetzt als Auswahlkommission sagen, oh, den würde ich euch empfehlen, geht da mal rein?
Oder kannst du sagen, in den gehe ich auf jeden Fall rein?
Sowas in die Richtung? Oder gibt es da irgendwie so eine Art Embargo oder so, dass du das gar nicht darfst? Vor allem bei Filmen, die noch keine Premiere hatten?
Ja, gute Frage, weil ich nämlich jetzt so völlig lost bin, ob es da schon das tatsächlich, weiß ich nicht, ob die Presseerklärung mit dem Wettbewerbsprogramm und so alles schon rausgegangen ist. Ich weiß es nicht, weil ich nämlich jetzt letzte Woche und heute auch noch im Urlaub bin und so ein bisschen verreist war. Deswegen,
Also die Folge, ich, die Folge kommt am 1. April.
Was ich empfehlen kann, ist, Gois macht auch immer ein Symposium. Mhm. So eine Nebensektion und da geht es dieses Jahr um queeres Osteuropa im Prinzip, also Filme, die Queerness behandeln, verhandeln und aus eben ganz unterschiedlichen Ländern und auch historisch und auch aus der Gegenwart, und ich glaube, das wird ziemlich interessant. Ich hatte da vor einigen Wochen nur mal die Filmliste mir angeschaut und vieles kannte ich überhaupt nicht und dachte so, wow, das will ich irgendwie sehen. Genau. Insofern habt ihr mich jetzt falschen Fuß erwischt. Ich weiß wirklich nicht, ob das Wettbewerbsprogramm schon kommuniziert ist. Wahrscheinlich schon, weil es ja, aber andererseits, bevor ich irgendwas
Wir wollen das Risiko einfach nicht eingehen.
Ja, genau. Aber einfach als Grundempfehlung, guckt euch das Go East an. Es ist, also gerade wenn Leute da draußen uns aus Frankfurt zuhören, ist es ja ein leichter Weg nach Wiesbaden, da mal reinzuschauen. Gerade weil ich finde, osteuropäisches Kino ist auch wirklich, also hat im Mainstream richtig blinden Fleck, oder der Mainstream hat einen blinden Fleck beim osteuropäischen Kino. Europa wird jetzt immer mehr geöffnet für den Mainstream, habe ich das Gefühl. Gerade Frankreich, französische Filme etc.
Wurde ja vorher auch schon, also Frankreich vor allem, jetzt nicht.
Ja, aber ich finde, also ich war, also in meiner Jugend war es auf jeden Fall nicht üblich, ins Kino zu gehen, um sich einen französischen Film anzugucken.
Das liegt aber auch an dem Alter.
Ja, und auch in unserer Heimatstadt, aber da. deswegen, also ist von mir auf jeden Fall auch ein blinder Fleck, so viel lässt sich sagen, das osteuropäische Kino. Deswegen werde ich da auf jeden Fall auch mal einen Besuch abstatten, denke ich, wenn ich die Zeit dazu finde beim Go East.
Ja. Filmstarts.
Die Filme, genau. Civil War. Alex Garland übrigens auch spannend, weil wir eben auch über feministische Filme gesprochen hatten. Er hat ja Man gemacht vor ein paar Jahren, der extrem zerrissen wurde, weil es halt, also irgendwie so ein, ich weiß nicht, es war irgendwie einfach ein Horrorfilm, wo Männer halt das Monster sind so, und irgendwie war das wohl ein Griff ins Klo. Also irgendwie relativ banal war wohl die Aussage. Aber ich habe den Film nicht gesehen. Kann nur sagen, was ich so gehört habe.
Welche hast du gesehen? Hast du welche von Alex Garland gesehen?
Nee, ich habe jetzt den Trailer neulich gesehen zu diesem Civil War. Und das fand ich schon interessant, also dieses Szenario, Untergangsszenario, weil über uns allen ja so dieses Damoklesschwert der US-Wahlen schwebt. Ja. Und die Wahl ja auf weltpolitischen Zusammenhängen ja sehr, sehr wichtig ist und sein wird. Und ja, aber ich habe seine Filme sonst nicht gesehen.
Also ich bin ein riesiger Fan von Annihilation. Das ist ein Film, der hat, da kam, glaube ich, der Trailer raus noch, als der noch einen Kinostart hatte, und der wurde dann von Netflix eingekauft, und deswegen ist es ein Netflix-Film. Also offiziell Netflix-Film, und der hat mich extrem begeistert. Da geht es um hast du den Trailer gesehen damals? Ich glaube 2017 oder 2018 kam da ungefähr raus. Und da geht es halt darum, dass, glaube ich, auch ein Meteor oder so von der Erde, aus dem All auf die Erde fliegt, und dann ist es so eine Zone, die so die Biodiversität auf ein paar Quadratkilometern irgendwie verändert. Dass sich da irgendwie dass das alles mutiert. Und das ist sehr, sehr, also geht in Richtung Body Horror. Ist auch unter Horror, glaube ich, gelistet als Film, weil er auch eine sehr, sehr bizarre Atmosphäre hat. Sind auch große Stars dabei. Natalie Portman spielt da mit und Oscar Isaac. Und da gehen halt dann vier Wissenschaftlerinnen in dieses Gebiet und erforschen das, weil der Mann von Natalie Portman, von Oscar Isaac gespielt, der kam da auch, da war auch irgendwie kurz drin und kam dann wieder raus. Und dann ist es wirklich, ein Film, der mich extrem mitgenommen hat. Ich glaube, ich war 16 dann, als ich den gesehen habe. Und warum lachst du?
Red weiter.
Okay, aber ich habe eine große Schwäche für diesen Film. Ex Machina habe ich auch gesehen, ist er sein bekanntester, den hat mich jetzt nicht so umgehauen. Verstehe aber, warum Leute den feiern. Also deswegen, glaube ich, schaut mir den Civil War wahrscheinlich auch an. Und Annihilation, große Empfehlung.
Ja, ich fand Annihilation doof, aber deswegen habe ich gerade gedacht. Nee, aber ich mag Ex Machina sehr gerne, den finde ich super. Aber ich glaube, vielleicht würde ich mir Civil War angucken wegen Nick Offerman. Ich liebe Nick Offerman, ein toller Typ. Back to Black übrigens ist von einer Frau namens Sam Taylor-Johnson, die ihren Ehemann Aaron Taylor-Johnson kennengelernt hat, als sie ungefähr, ich glaube, 40 war und er 18 in ihrem Film Nowhere Boy John Lennon gespielt hat. Und dadurch, jetzt sind die verheiratet. Und sie ist besonders bekannt als Regisseurin von einem Film namens 50 Shades of Grey.
Hallo.
Dass wir schon mal wissen, was da jetzt Back to Black jetzt bald kommt. Die Hauptdarstellerin ist aber ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Also sie hat wohl in Barbie mitgespielt, aber wer hat nicht in Barbie mitgespielt? Nee, aber sonst nur so ein paar Serien und so. Deswegen mal gucken, was da so draus wird.
Das mag ich auch mal viel, also das heißt viel mehr, aber ich mag das voll, wenn ich einen Film sehe, wo ich halt den ganzen Cast teilweise nicht kenne oder vor allem die Hauptfiguren, weil sonst muss ich halt immer an andere Rollen denken oder an Interviews, wo die halt sich selber zeigen. Kennst du das? Wie siehst du das? Also wenn du jetzt, also das finde ich ja toll, wenn du bei Festivals halt da reingehst, siehst du halt einfach Leute, die du nicht kennst meistens. Also wahrscheinlich.
Ja, genau. Also das sind für mich tatsächlich ist interessant, eigentlich so dieser generationale, diese Kluft auch zwischen uns, dass ihr mit ganz anderen Parametern, glaube ich, auch an so Auswahlen geht, was für was ihr euch entscheidet und für was nicht. Für mich war immer so ganz zentral einfach so drauf loslegen und machen und dann merke ich, was mir gefällt oder schlag so Schneisen für mich. Und ich finde das größte Geschenk eigentlich bei Festivals, aber eigentlich auch bei einer Kinokultur war es ja auch historisch lange so, dass du einfach irgendwo reingegangen bist und du hast ein Stück der Welt, Welterfahrung machen können oder was gelernt oder was von was abgestoßen. Und genau, mir scheint da halt so diese Framings zu haben oder diese festen Wege hat, erinnert mich fast schon so an so ein bisschen so eine Algorithmisierung unseres, ja, von allem und jedem so und das, ja, also so von einem Cast auszugehen oder klar, es gibt SchauspielerInnen oder so, die ich mag oder auch, ich habe vorhin über Pasolini gesprochen, da, es gibt schon Leute, die ich dann, wo ich verfolge, was machen die so weiter, aber ich finde es total wichtig, echt, ich glaube, so diese Dominanz dieses US-amerikanischen, die höre ich ja hier jetzt raus. Also es gibt ja eine Menge, wie gesagt, anderer Kontinente, anderer Länder, Go East, wirklich, Wiesbaden ist nicht weit. Einfach mal hingehen, weil es geht ja auch nicht nur so der einzelne Film, sondern da kommen ja Leute auch aus Gäste angereist oder da finden Gespräche statt. Du kannst mit Leuten ins Gespräch kommen oder du kriegst halt auch ganz andere Sachen noch mal mit. So. Und vielleicht auch Sachen, von denen du null Ahnung hast. Und dann war es halt so, dass ich, genau, dann liest du dich halt ein oder kannst du da weiter forschen. Also irgendwie finde ich diesen Ansatz des Zufälligen vielleicht voll wichtig, gerade heute.
Hast trotzdem ein Star, ein Sternchen, wo du sagst, ach, dann möchte ich trotzdem den Film sehen, weil den sehe ich da gerade. Ein Guilty Pleasure.
Guilty Pleasure. Adam Driver, ich glaube, okay, hat doch einen neuen Film. Warte mal, was war das?
War das Ferrari?
Habe jetzt vergessen.
Oder meinst du einen Film, der noch kommt?
Ich glaube, einen, der noch kommt.
Der Megalopolis?
Kann sein.
Der Francis
aber
Ford
auf jeden Fall. Guilty Pleasure. Adam Driver.
Also, wir wollen fragen, weil wir haben alle nur Guilty Pleasure. Also, ich bin ein großer Harrison Ford-Fan.
Ich bin Fan von auch vielen. Aber ich muss auch nicht mehr seinen aussuchen, den ich das sage, oder?
Bei dir ist er Lily James.
Ja, Lily James. Aber Lily James ist jetzt nicht Harrison Ford.
Ja, aber es passt in die Kategorie.
Ungefähr. Ich habe gerade Nick Offerman gesagt. Okay, aber deswegen, das ist natürlich auch ein Thema, was wir noch gerne rüberbringen wollen, diesen Fokus von Hollywood nochmal wegzulenken. Gerade weil wir jetzt auch viel zu Hollywood gesprochen haben. Auf dem Lichter Filmfest gibt es auch einiges an europäischem Kino, aber vor allem natürlich auf dem, im Go East Filmfestival. Ich glaube, das Wichtige ist, gerade für Leute wie uns, ist es deutlich einfacher, Filme zu gucken, die nicht aus Hollywood kommen, weil wir die Gelegenheit dazu bekommen. Aber es ist halt immer relativ schwierig, weil in großen Kinos, vor allem in den Kinoketten, dann solche Filme überhaupt nicht laufen oder solche Filme halt gar keinen Zugang schaffen oder weil man gar nicht über solche Filme Bescheid weiß. Mhm. Auf Netflix gibt es ja zum Beispiel auch einen riesen Katalog an nigerianischen Filmen, wo aber niemand drüber spricht und deswegen würde man sich das halt nicht anschauen. Und deswegen, genau, es ist ganz wichtig, nehmen wir heute mit. Zum einen Bushman von David Chicoli, habe ich aufgeschrieben. Dann das Go East Festival checken wir aus. Gibt es schon Termine fürs Remake für dieses Jahr?
Nee, ist Biennale, dann Ende nächsten Jahres. Aber ich habe noch eine Empfehlung fürs Lichterfilmfest.
Ja, gerne.
Die eröffnen, das habe ich, glaube ich, gestern oder so auf Instagram gesehen. Die eröffnen mit einem Film, der auf der Berlinale im Forum Premiere gefeiert hat, also im Februar, nicht lange her. Der heißt Shahid und ist von Narges Kalhor. Und Narges Kalhor hat in, glaube ich, an der HFF München Film studiert, ist eine iranische Regisseurin, die 2009, glaube ich, nach Deutschland mit politischem Asyl, politisches Asyl beantragt hat. Und das ist ein Langfilm, der so essayistisch, experimentell, dokumentarisch und fiktional, also ist schon fiktional, aber es ist ihre, auch ihre Geschichte und der macht sehr viel Spaß und ist aber hochpolitisch und ist auch ein Film, der mich sehr überrascht hat und ich habe sehr viel gelacht. Wirklich eine große Empfehlung.
Sehr cool. Danke. Können wir dann bei der nächsten Folge berichten? Wir sind auf der Eröffnung anwesend und im Eröffnungsfilm auch, ne?
Ja,
stehen wir
ja
auch genau.
Ich glaube schon, ja, wir sind Gäste.
Ja, genau, da freue ich mich drauf, weil das Forum haben wir relativ, also ich glaube, ich habe nicht einen einzigen Film aus dem Forum
geguckt,
tatsächlich.
Ich schon, ja. Also ich glaube, der Animation, nicht Animation, der Dokumentationsfilm Kokoko no Neko.
Ah ja, stimmt,
mit den Katzen, das, ja. Genau so, ich habe das geguckt wegen den Katzen, das hat sich gelohnt.
Ja.
Genau, geht es um so einen Schrein in Japan. Hast du den gesehen?
Ja.
Ah, cool, cool. Warst du dann auch da anwesend, als der Filmemacher da war?
Ja, der war, glaube ich, auch ich war auf jeden Fall da. Eine Freundin von mir hatte da auch moderiert das Gespräch.
Ah, okay, ja. Okay. War das dann auch im Silent Green beide Vorführungen, oder?
Ja, Silent Green.
Ja, genau, da war ich dann auch. Ja, ja. Das habe ich ewig gebraucht, um das zu finden. Ich bin einmal komplett rumgelaufen, habe dann noch einen Reporter gefunden. Also der meinte so, ja, von wegen, ja, ich bin argentinischer Reporter und ich kenne mich auch gar nicht aus. Wo ist denn das Silent Green? So, ich suche es auch. Und dann sind wir gemeinsam einmal rumgelaufen, haben 3000 Leute gefragt und haben es gefunden. deswegen an die Berlinale, Schilder an der einen Ecke.
Ja, im Wedding, da im Silent Green wird ein neues Kino gebaut. Das Arsenal muss ausziehen Ende nächsten Jahres, da am Potsdamer Platz, wo das Arsenal 1 und 2, wobei der zweite Saal schon gar nicht mehr viel genutzt wurde in letzter Zeit. Aber da wird dann ein neuer Kinosaal gebaut und das unten im Silent Green war so ein provisorisch errichteter provisorisches Kinosetting.
Okay, okay. Ich fand es trotzdem sehr charmant. Ja. Also ich fand, es hat eine tolle Atmosphäre. Genau, ja. Toller Film. Aus dem Forum habe ich sonst, weiß ich gar nicht, ob ich noch andere Filme aus dem Forum gesehen habe. Aber es gibt noch welche Filme von der Berlinale, die jetzt auch beim Lichter starten, gezeigt werden, wie zum Beispiel Ellbogen, Film von Asle Özarslan und dann noch Long Introjère.
Genau, den wollte ich noch als Tipp mitgeben, fand ich super.
Genau.
Da feiert die Hessen-Premiere am Mittwoch, dem 17.
Genau. Ansonsten hattest du nicht noch einen Film? Oder?
Es gibt, Lichter zeigt noch einen Film aus Hessen, beziehungsweise auch gefördert mit von der Hessen Film und Medien GmbH. Das ist Eva Heldmanns Film Ihre ergebenste Fräulein.
Mhm.
Das ist ein Dokumentarfilm, wo es eben um einen historischen Stoff geht, der aber erstaunlich viele wirklich Bezüge zur Gegenwart hat. Und auch eher freier, essayistischer arbeitet. Auch eine Empfehlung, läuft bei Lichter.
Auch in Anwesenheit der Regisseurin. Mhm. Genau, am Samstag, dem 20. April. Im Malsehen-Kino. Gut, ich hoffe, jetzt haben genug Leute Notizen gemacht, was sich da alles angucken lässt. Wir sind ja schon wieder gut über der Zeit. Dementsprechend würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst, Gabi. Ich fand es super spannend.
Danke für die Einladung.
Danke, dass du da warst, Felix. Danke fürs
Zuhören. Danke, dass du da warst, Erik.
Genau, danke auch. Danke fürs Zuhören an alle da draußen. Geht ans Go East Film Festival und zum Lichter Filmfest. Aber vor allem geht ins Kino.
Geht ins Kino, streamless.
Ja, genau, das ist auch nochmal gut.
Perfekt.
Schönes Schlusswort, damit würde ich sagen. Macht's gut.
Tschüss.